reminders as it begins. Wie die Church of Podcast. Heute, meine lieben Grünark-Freunde, sind wir zusammengekommen, um einen Neuanfang zu preisen. Halleluja. Die Zeit, sie kommt und sie geht. Das ist auch in der Kulinargemeinde nicht anders. Der Neuanfang ist für jeden ein Wagnis und man wächst an ihm. Amen.
Also ich habe einen ganzen Fragenkatalog hier. Nur, der geht nur an dich. Nee, nichts kurz und knackig. Die Leute haben ein Recht, allein für das, was du hier bekommst, zu hören, wie es dir geht, was du machst, was ansteht, wo du herkommst, wer du bist. Meine erste Frage an dich, Tim, ist, Autowaschanlage kennst du, oder? Das ist wirklich, das ist schlecht für den Laden, wirklich.
Die Karre ist so lustig.
Musst du kurz gucken, ob das ein anderes Fabrikat ist.
Was soll ich machen?
Ja, Autowaschanlage. Autowaschanlage.
Was meinst du denn jetzt genau?
Also ich habe eine Vespa,
ja.
Bin aber im Auto gekommen und ich sehe schon von Weitem dein Fahrzeug und dachte so, Ocker? War der immer Ocker? Dann habe ich, je näher ich kam, wurde er senfgelb und habe ich gesehen, das ist ja nur Schmodder von sämtlichen Bäumen Hamburgs. Es ist wirklich ekelhaft.
Aber da kann man sehen, dass bei mir der Prozess bereits begonnen hat, dass ich sehr viel mit dem Fahrrad unterwegs bin. Mein Wagen steht sehr viel rum. Ich gebe den jetzt auch endgültig ab, weil es macht keinen Sinn mehr.
Ach wirklich?
Ja, macht wirklich keinen Sinn mehr. Das ist für die paar Male irgendwie so ein... Keine Ahnung, leih ich mir ein Auto oder was auch immer.
Was, Carsharing?
Nach Carsharing oder das irgendwie so.
Sehen, wie du an so einem Miles-Auto
aber du siehst die Karre, das ist wie so ein Scheunfund von 1918.
Ja, wirklich.
Der stand jetzt wirklich gefühlt 4 Wochen lang in meiner Straße mit...
das ist auch gemein zu stehen.
Und da sind Bäume, oder ich glaube Linden sind das, ne? Das oder wie heißt das? Linden oder gemein. Birken, ich keine Ahnung. Und das Ding sieht wirklich aus, als ob ich das mit Fell beklebt habe. Ich muss da heute wirklich schmunzeln.
Richtig.
Ist ja nun auch ein Wagen wie soll man denn sagen?
Eines englischen Herstellers.
Eines Fabrikates sozusagen. Und ich glaube, jedem Autoverkäufer oder Autoliebhaber zerreißt es das Herz, diese Karre zu sehen.
Ja, ich glaube auch.
Nee, ich fisch da heute mal rüber.
Was denken denn die Leute? Wie ist denn das überhaupt? Wie reagieren die Leute, wenn sie dich an der Ampel sehen? Ganz generell. Dieser Moment, das
durch,
ist doch...
Durchweg begeistert.
Banner.
Nee, wirklich, durchweg begeistert. Das muss man mal sagen, was so eine typische Aktion ist, das nervt mich manchmal, wenn du im zähflüssigen Verkehr stehst, dann versuchen sie parallel bei mir mitzufahren, um noch mehr Blicke zu bekommen.
Mach die Fotos?
Bitte?
Mach die Fotos?
Auch das machen sie, aber ich bleib dann auch manchmal 10 Meter vor der Ampel stehen. So, und hab dann einfach keinen Nerv drauf. Oder fahr schon mal über die Ampel rüber, aber nur die 2 Meter so, dass der Streifen. So. Aber eigentlich durchweg begeistert.
Ja, das glaube ich dir. Glaube ich dir wirklich.
Ja. Im fließenden Verkehr ist es oft anders. Da winken die oft mit dem einen Finger.
Ach Quatsch, ist hier kein Scheiß. Wirklich?
Den hier?
Ja, das ist mir schon klar.
Das liegt aber nicht an meiner Popularität, sondern an meiner Fahrweise.
Ach so, okay.
Was?
Ja, richtig. Ja. Es hätte ja sein können.
Ich fahre übrigens sehr gut Auto.
Ja?
Ja.
Woran machst du das fest?
An mir.
Wie parkst du ein? Machst du Radio leiser beim Rückwärts einparken?
Nee, also Autos meiner Qualität machen das automatisch.
Ja, machen es automatisch, okay. Ja.
Arroganter Blömmel, der ich bin.
Sehr sympathisch.
Ja.
Ich kann verstehen, warum sie den Finger wählen. Und machst du hier so?
Was meinst du?
Ja, den Arm dann so über die Rücklehne, wenn du rückwärts fährst?
Nee, es piept doch. Was soll ich mich da bewegen? Das ist so das Geile, es piept doch.
Du bist der mieseste Interviewpartner, den man sich vorstellen kann, wirklich. Das ist echt so. Sag mal, willst du nicht mal zu mir in den Deutsche Bahn Podcast kommen?
Fall.
Ach, kommt.
Auf gar keinen
Wieso
Fall.
Wieso denn nicht?
Warum sollte ich?
Ich würde mich freuen, dich mal von der anderen Seite kennenzulernen.
Von welcher Seite?
Mal ein anderer Tim Melzer.
Ja, aber warum soll
es pünktlich sein, weil die Bahn abfährt?
Na gut, dann wollen sie mich dann auch keine Sorgen machen.
Ja.
So, dann.
Nee, wirklich. Ich glaube, das deutsche Bahnvolk hätte da Lust drauf.
Die deutsche Bahn ist immer nur dann pünktlich, wenn man selber unpünktlich ist.
Das stimmt nicht. Also, nee. Finde ich nicht. Also,
dann musst du jetzt auch, wenn du wirst, bezahlt
werden. Ich fahre ja meistens nur von Hamburg nach Berlin, da kann ja nichts schief gehen.
Ja. So, kommen wir mal auf die relevanten Dinge.
Ja, also.
Also sehr gerne, wenn ich, was sind die Gage da?
Das kann ich jetzt hier nicht sagen. Ich glaube, es gibt gar keine Gage.
Nein, für mich.
Ja, ich glaube, es gibt da keine Gage.
Ja, und das ist ja das Problem.
Nee. Ich glaube.
Also ich bin Fan der Bahn, aber ja, dann muss es ein Jahresticket, ein Deutschlandticket für alle meine Mitarbeiter geben. Ein
Deutschlandticket für alle deine Mitarbeiter.
Dann komme ich rum, ja.
Ich glaube, das ist drin. Ein Deutschlandticket für alle.
Was? Ist doch gut, ne, oder?
Kannst du dir vorstellen, einen Hund zu haben?
Ist gut.
Ja, ist gut. Kannst du dir vorstellen, einen Hund zu haben?
Brauchst du noch was, Richard? Sag Bescheid.
Also, Richard.
Erste Klasse.
Das wäre aber Bahn kein 100
für Richard.
Das meint ihr, das ist doch das Deutschlandticket.
Nee, das Deutschlandticket ist das, was im Monat 49 Euro kostet. Da wurde jetzt aber auch nur 2 Jahre ununterbrochen drüber geredet.
Bitte was?
Deutschlandticket.
Nee, die Frage, die Hund. Ja, ich hatte Hunde früher.
Nee, ob du dir nochmal einen Hund vorstellen kannst und wenn ja, welchen. Ich überlege mir, einen Hund zuzulegen.
Wirklich?
Ja, wirklich.
Warum das denn?
Weil ich glaube, ein Hund ist Balsam für die Seele. Und ich glaube, dass ein Hund einfach ein Plus fürs Leben sein kann.
Das kann sein, ist aber auch mit großen Einschränkungen verbunden.
Ja.
Also da machen sich Leute, das ist so, wenn du nicht das Lebensmodell dafür hast, dass du weißt, das ist mindestens 12 bis 15 Jahre. Und ich bin nicht der Meinung, dass der Hund sich immer dir anpassen muss. Ich bin auch der Meinung, dass sich da jemand eben dem Hund anpassen muss. Und ich finde, dass Tierquälerei nicht immer nur zwangsläufig was mit brachialen Bildern zu tun hat, sondern sehr oft auch was mit viel kleiner. Ich bin zum Beispiel ein Freund davon, dass ich bin kein Gegner von Hunden in einer Wohnung. Aha. Warum? Für die Psyche des Hundes ist es spannender, als spazieren zu gehen, als immer nur in den Garten rausgelassen zu werden, wo er immer nur dieselbe Scheiße riecht.
Ja.
Weißt du, das ist ja Brain Food für den, wenn der an Scheiße riecht. So, das ist ja, da passiert ja was im Kopf. Der riecht das ja nicht weil er das essen will, sondern er riecht ja gerne drin, weil er Informationen sammelt. Das ist wie täglich eine neue Zeitung. Der Garten ist immer dieselbe Zeitung. Immer dieselbe Schlagzeile, immer wieder. Jeden Tag die gleiche Zeitung lesen. Mhm. Und vor allen Dingen immer dieselbe Zeitung lesen, die er selber geschrieben hat. Ist ja auch dumm.
Hattest du einen eigenen Hund oder hattest du einen bis... Kam das aus der Familie und der war schon
da? Nee, in der Familie hatten wir keine Hunde, ich habe eigene Hunde gehabt.
Was war das für ein Hund?
Pitbull Ridgeback.
Oh.
Ja, sehr schöner Hund. Dumm wie Schifferscheiße, aber wahnsinnig guter Charakter.
Und hast richtig geliebt?
Was ist denn das für eine Frage jetzt?
Ich möchte das wissen.
Ja, deshalb bin ich ja, also das ist, es gibt, ich weiß gar nicht, ob man das sagen kann. Aber ich finde ja, Menschen, die über Adoption nachdenken und wo dann Leute sagen, ja, aber ich brauche meine eigene Genetik, das halte ich für komplett doof, weil du holst ja auch einen Hund aus dem Tierheim, den hast du ja auch nicht gebumst, also zusammen gebumst.
Und einfach,
und den
geholt,
liebst du ja trotzdem richtig mit vollem Herzen.
Ja.
So, ja, natürlich. Aber es ist mit großen Anstrengungen verbunden und es gibt wahnsinnig viel, aber du trägst die Verantwortung. Und ich glaube, da machen sich die wenigsten Leute wirklich Gedanken, die sagen, ja, das geht schon alles. Aber nein, es geht eben nicht alles, außer du bist bereit, dem Hund deine Lebensumstände aufzuzwingen.
Also, warum frage ich dich das?
Keine Ahnung.
Weil,
aber das frage ich mich seit vielen Jahren.
Weil die ersten anderthalb Sätze, die gehen mir immer am Arsch vorbei, weil die sind da auch immer für den Arsch. Aber dann kommt die Meinung, die ich immer sehr zu schätzen weiß, weil der doch... immer ein sehr tiefgründiger und sehr reflektierter Mensch bist.
Ich hab Deepness.
Der ein bisschen Deepness hat. Hier, was machst du momentan alles so? Das interessiert mich. Was macht,
da
was
möchte ich gerade nicht mehr anfangen, weil ich nutze das ja hier auch mal als kleinen Reset, irgendwie so, um mich für das Leben anderer Leute zu interessieren. Das, mein Leben interessiert mich gerade nicht.
Ja, aber mich interessiert's. Was machst du denn gerade?
Kauf dir
so?
Die Gala.
Du stehst in der Gala aktuell?
Nee, weiß nicht. Glaube ich nicht. Schade, verdammt. Schon lange nicht mehr. War schon lange nicht mehr in der Gala und noch nie in der Bunten.
Ist das schlimm?
Weiß ich nicht.
Ich glaube nicht. Also heutiger Gast, lieber Tim, ist im Schwarzwald geboren.
Mhm.
Dann warst du zuletzt im Schwarzwald?
Der, ach, jetzt weiß ich auch, wer es ist.
Ja?
Ich bin sehr gerne im Schwarzwald. Ich habe eine sehr enge Achse zu Stefan Strummel, Max Muttke.
Ja.
Das Plus, ich mag die Gegend wahnsinnig gerne. Und ich finde es wirklich, ist eine der schönsten Ecken in Deutschland.
Mhm.
Auch mit ihrer Spießigkeit. Mhm. Auch das finde ich, aber irgendwie ist da auch eine tolle Erdung. Also ich, wann war ich denn das letzte Mal im Schwarzwald? Vor 2 Monaten.
Mhm. Also ich bin mir nämlich gar nicht ganz sicher, ob du unseren heutigen Gast erkennst. Das fragte sich unser heutiger Gast auch, deswegen ist es vielleicht ganz spannend.
Wow.
Der Gast lebt seit 5 Jahren in Hamburg.
Also Influencer.
Nee, also jedenfalls nicht per Erstdefinition.
Okay,
hat als Au-pair gearbeitet.
Das ist toll.
Und zwar
wo?
Nach der Ausbildung zum Koch oder Köchin.
Danach?
Ja.
Ist gut, spannend.
So viel und so oft als Au-pair gearbeitet, dass unser Gast Deutsch, Spanisch, Englisch und Schwedisch fließend spricht.
Also 5 Jahre.
Also Deutsch, Spanisch, Englisch, Schwedisch werden jetzt 4. Aber es kann ja gut sein, dass überall 1 Jahr und 3 Monate war.
Warum hat sie nicht einfach als Nanny gearbeitet?
Weiß nicht, Au-pair ist ja fast sowas wie Nanny. Ich glaube, Au-pair inkludiert nur noch, dass du dann noch die Sprache aktiv lernst. Au-pair ist oft
Nanny mit schlechterer Bezahlung.
Ja, weiß ich gar nicht.
Okay, cool.
Ihr habt einen gemeinsamen Freund, oh Wunder, und zwar Finn Kliemann.
Oh, guck an. Was macht der eigentlich?
Ja, da habe ich mich gefragt, ob du mit Finn Kliemann befreundet bist.
Ich würde nicht sagen Freundschaft, aber ich gehöre schon zu den Leuten, die auch trotz einem Scheiß, den er verzapft hat, mich nicht abgewandt haben, sondern ich sage, ja, da ist wahnsinnig viel dummes Zeug passiert, aber für mich ist Finn ein großer Enthusiast, der einfach aus dem Enthusiasmus, vielleicht auch aus einer gewissen Nichtinformation, auch dumme, also falsche Dinge gemacht hat. Mhm. Das ohne Wenn und Aber. Aber ich würde ihn nicht als meinen Freund bezeichnen, aber jemanden da, wo ich sage, ich mag solche Leute. Ich mag Leute, die nicht perfekt sind.
Glaubst du, wenn so Situationen wie so einem Finn Kliemann sie passiert sind, geschehen, dass dann ein Ruck durch die eine oder andere Persönlichkeit in Deutschland gehen, die sich denken, fuck ey, was passiert, wenn bei mir mal sowas auffliegt? Also klar. Jeder hat irgendeine Leiche im Keller, ne?
Ja, manchmal muss man wissen, es ist ja auch oft eine Entstehungsgeschichte. Ich neige zu den Leuten zu gehen, erstmal Unschuldsvermutung gucken, na, was ist es, weil sich und dann informiere ich mich wirklich und auch da war ich, man informiert sich, man ist unentschlossen, in welche Richtung geht es, dann ist man erstmal in der Position, dann kommen weitere Informationen, also ich verurteile nicht komplett vor und distanziere mich mit allen, das finde ich immer und vor allem schon gar nicht laut, ne?
Mhm.
Sondern man guckt aber natürlich, überprüft man Dinge in seinem eigenen Schaffen, in seinem eigenen Tun oder überprüft nochmal Dinge, wo man vielleicht sich nicht genug informiert hat. Es gibt ein schönes Beispiel bei mir. Ich bin in einem meiner Läden unterwegs gewesen und da werden bei mir Lebensmittelprodukte vorbeigeschoben. Also, und das ist in einem öffentlichen Raum, also wo das kein abgeschlossenes Restaurant ist. Und dann mache ich mich noch lustig über die Produkte. So, wer benutzt denn sowas? Und ist auch noch so blöd, um die Produkte in den Laden reinzuschieben. Und dann wird das in meinen Laden reingeschoben. Da ist was hinter meinem Rücken, da wurden Einkaufsstrategien geändert. Und das habe ich nicht gut geheißen. Aber es ist in meinem Nichtbewusstsein entstanden. Ich habe nicht diese Entscheidung getroffen, sondern ich habe mal mich darum gekümmert und dann habe ich mich mal nicht drum gekümmert. Im Rahmen dessen sind nachvollziehbare, aber für mich falsche Entscheidungen getroffen worden und dann habe ich es wieder geändert. Also Dinge passieren in großen Unternehmen. Ich weiß nicht, ob jeder Verbalität Bescheid, die gerade bei uns in unserem Unternehmen geführt werden. So, natürlich trage ich für alles die Verantwortung.
Wie anstrengend, weil am Ende steht der Name Melzer drüber, ne?
Es ist super anstrengend.
Kann ja ständig passieren.
Ja. Na, das ist jeder, der sagt, pff, bei mir nicht.
Doch. Weil wenn das Essen scheiße war, hat der Melzer schlecht gekocht.
Richtig. Allerdings auch, wenn es gut war.
Ja, gut, stimmt.
Na, also, das gehört dazu. Und, ja. Und ich gehöre dann aber auch zu den Leuten, die dann auch die Verantwortung übernehmen.
Ja, okay. Also jedenfalls wart ihr beide auf dem Hausboot, auf der Hausboot-Doku von Finn Kliemann und Olli Schulz mit dabei.
Aha.
Unser heutiger Gast ist sehr sportlich. Was soll der Scheiß? Das ist eine Frau. Wir haben endlich mal wieder eine Frau hier.
Ich bin
übrigens angegangen worden auf Instagram von einer Zuhörenden, dass ich peinlich gendern würde.
Ja. Aber das ist ja nicht das Einzige, was peinlich ist bei dir. Warum fällt das denn auf?
Das mit dem Gendern, da dachte ich auch so, was soll das denn? Also, hat sie auch so einen Aufruf gemacht? Bin ich eigentlich die Einzige, der das auf den Sack geht, wie Sebastian gendert?
Ach, das habe ich sogar gesehen. Nee, aber ich finde, im Bälleparadies der Peinlichkeiten, die du so tagtäglich hast, ist mir das gar nicht besonders aufgefallen.
Ja, finde ich auch.
Nochmal zu fucking what? Wenn es dich stört, dann hör nicht hin. Also da bin ich ganz sauber und ganz klar. Ich habe zum Gendern also grundsätzlich.
Hast du ein Bit geschrieben zum Gendern?
Nee, aber grundsätzlich finde ich, dass dieses Minderheitenregiment, was derzeitig sehr, sehr dogmatisch überall angesetzt wird, da können wir auch mal Gespräche führen darüber, ob alles so in dem Tempo, in der Radikalität immer umgesetzt werden muss. Weil es ist eine Veränderung. Aber Gendern betrifft Sprache und Sprache betrifft die Zukunft der zukünftigen Generation. Und Sprache entwickelt sich mit den Jahren. Und meine Eltern oder so haben wahrscheinlich gesagt, Obertitten-Affengeil.
Ja, Supertitten-Turbo-Affengeil.
Ja, so eine Begrifflichkeit, wo du sagst, heute wird noch cringe gesagt oder so, ich weiß es nicht.
Weiß ich, irgendwas mit Dad-Joke.
Ja, so.
Dad-Joke und Vogue.
Das ist cringe, dass ihr auch darüber redet.
Hä? Ja, nein, so.
Cringe, dass ihr darüber
redet. Nein, aber ich benutze es ja nicht. Ja, aber sagt man das noch? Das habe ich gefragt. Sagt man noch cringe? Ich habe nicht cringe gesagt. Da muss man auch auf. Das ist genau das. Nicht so. Aber es ist die Sprache der Zukunft. Und wenn die zukünftige Generation so reden möchte und das eine Bedeutung hat, dass es so ist, dann finde ich, sollten wir nicht diejenigen sein, die es verhindern.
Ja.
Aber ich will auch nicht jedes Mal mit einem Nagel in die Hand ans Brett genagelt werden, nur weil ich es mal nicht richtig gemacht habe.
Ja,
und was ist ein großer Unterschied zwischen nicht richtig machen und richtig falsch machen. Ein großer Unterschied.
Ja, stimmt.
Dankeschön.
Da hätte ich gerne Applaus dann von Lukas hinten reingeschnitten. Genau. Aber schon ein bisschen euphorischer. Also, nachdem sie hat übrigens als Au-pair gearbeitet, nachdem sie die Ausbildung zur Köchin gemacht hat.
Das hast du schon gesagt?
Nein, doch. Nachdem sie die Ausbildung zur Köchin gemacht hat.
Das hast du schon gesagt?
Das habe ich, glaube ich, nicht gesagt.
Wollen wir das bitte nach vorne spulen? Das hat er schon gesagt.
Hat als Au-pair gearbeitet.
Das ist toll.
Und zwar
wo?
Nach der Ausbildung zum Koch oder Köchin. Ja, Lukas ist gut, alles klar. Sie ist sehr sportlich.
Hast du auch schon gesagt?
Ja, hat die Lehre zur Köchin auf dem Land gemacht. Das habe ich noch nicht gesagt. Und ich habe auch nicht gesagt, dass sie 2 Monate lang in einem Sternrestaurant gearbeitet hat und das so scheiße fand, dass sie der Putzhilfe gesagt hat, ciao Kakao. Sie war nicht die erste Frau, die...
Also sie hat wortwörtlich Ciao Kakao gesagt.
Ja, sie hat Ciao gesagt.
Wirklich?
Ja.
Ciao Kakao.
Die Ciao.
Dann bin ich ja wieder mit Cringe wieder up to date, ne?
Wieso Ciao?
Dann bin ich ja mit Cringe bin ich wieder richtig Knorke.
Also sie sagt jedenfalls, sie war die erste Frau, die in diesem Betrieb gearbeitet hat.
Mhm.
Und das waren genau die Vibes, die sie in einer Küche nie erleben wollte.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen.
Da fragen wir sie natürlich ganz genau, was
unbedingt.
Das war.
Ja, spannend.
Dann hat sie eine Mitarbeiterin, die war erst bei ihr, dann war sie bei dir und jetzt ist sie wieder bei ihr.
Mitarbeiterin?
Aha. Da müssen wir mal fragen, wer das ist.
Mhm.
Ihr Laden ist Luftlinie 200 Meter von deinem entfernt. Wir sparen uns den Zusatz. Welchem Laden? Ja, mehrere sogar.
Wirklich?
Ja. Die macht jetzt gerade den ehemaligen Saal 2 auf dem Schulterblatt.
Ach krass.
Ja. Was ist dieser Gesichtsausdruck?
Ja, dass ich mich gerade schäme, dass ich den Namen dann nicht weiß.
Vom Saal 2 oder von ihr?
Ja, generell, das ist ja schon ein ikonischer Ort.
Ja, der andere Laden ist die Weidenkantine.
Das ist kein ikonischer Ort.
Aber es ist eine schöne Straße und ein schöner Laden.
Sehr schöner Laden, ja.
Ganz tolle Straße, kann man
erzählen. Aber Saal 2 ist Weiden, also das ist so, wo du sagst, wow.
Ja, dachte ich ehrlicherweise auch. Also Saal 2 ist für Hamburgensien wirklich eine Adresse.
Mhm.
Sie hatte Anfang letzten Jahres eine Sendung. Ach gut, machst du jetzt die SFX selbst? Finde ich gut. Das ist ein Applaus, den Tim auf seinem iPhone gegoogelt oder bei
das
Spotify
Large,
gefunden.
Das ist die Large Indoor Crowd.
Aber wir sollen ja jetzt ab und an sagen.
Das ist übrigens Junior. Ein kleines Patientchen. Und ich kann dir auch noch das Senior. Das möchte ich übrigens in Zukunft haben, wenn ich das Gebäude von OMR betrete. Im Fahrstuhl, so als Fahrstuhlmusik. Das würde doch die Leute viel geiler draufbringen als diese. Ja, weiter. Entschuldigung.
Sie hat Anfang des Jahres eine Sendung mit Steffen Hensler gemacht, die ist gefloppt.
Nee, Gott sei Dank. Aber wirklich Gott sei Dank. Aber was ist los? Sie hat zwei erfolgreiche Unternehmungen. Irgendwann kriegt sie den Hals nicht voll. Also wie nee, dumm muss
richtig,
man.
Die ist richtig im Fernsehen noch
unterwegs. Ich weiß, aber wie dumm muss man sein, eine Sendung mit Hensler zu machen?
Ach, komm. Machst du doch auch.
Ja, das meine ich ja. Deshalb ja. Das ist ja eine Giftspritze, die kann ich sagen, weil ich mache es ja auch.
Sie ist auch in der Küchenschlacht aktiv. Sie hat schon unheimlich viele Fernsehsendungen gehabt im NDR. Und ist generell ehrlicherweise in Hamburg das, was es zu wenig gibt, nämlich eine sehr engagierte und eine sehr freundliche junge Köchin, die hauptsächlich in der veganen und vegetarischen Küche unterwegs ist, jetzt zusammen mit ihren Geschwistern den ehemaligen Saal 2 macht.
Ja.
Und
heißt nicht mehr Saal 2?
Nee, das wird nicht mehr Saal 2 heißen, glaube ich. Nee, warum auch?
Mutig.
Ein Fass ohne Boden ist der Saal 2 offensichtlich. Da gibt es viele Sachen, die sozusagen erst dann aufgedeckt wurden, nachdem renoviert wurde.
Also bautechnisch?
Ja, bautechnisch.
Wie alt ist denn die? Kenn ich sie?
Ich glaube schon.
Also kenne ich sie persönlich?
Ich glaube schon. Ich muss jetzt ehrlicherweise gestehen, dass ich nicht ihr Alter weiß. Ich kann dir sagen, wie sie aussieht. Sie sieht aus wie 29.
Die sieht ein bisschen aus wie Poletto. Kann das sein?
Mit langen oder mit kurzen Haaren?
Mit Länge.
Cornelia trägt ja jetzt modisch und kurz.
Ist sie so ein bisschen, also wenn ich der junge Johann Lafer bin.
Du?
Ja.
Was? Ja, dann ist sie die junge Cornelia Poletto. So was in der Aber Richtung. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich ein Kompliment ist.
Was?
Der junge Johann Lafer und die junge Cornelia Poletto. Weil ich nicht weiß, wie Cornelia und wie Johann in jungen ausgesehen haben. Ich kenne sie nur, wie sie heute aussehen.
Also Lafer sah in jungen Jahren genauso aus wie heute.
Ja.
Also da hat sich wirklich gar nichts geändert.
Okay.
Ich weiß nicht, ob ein, zwei Zähne dazu gekommen sind, aber nee, aber
generell. Dazu gekommen. Der war nicht schlecht.
Johnny, Entschuldigung. Ja, Cornelia. Also, hallo, Cornelia.
Ja, also du hast keine Ahnung, ne? Welchen Namen sie tragen könnte. Also
ich glaub,
das ist ja auch nichts Schlimmes.
Ich glaube, sie ist blond. Aber da,
blond ist sie, ja.
So, jetzt muss ich, mit Namen passe ich wirklich. Entschuldigung.
Macht ja nichts.
Ja, die ist 200 Meter von mir entfernt. Dann laden mir doch jeden wenigstens
der Nachname, jemand ein. Der Nachname hat eine Silbe drinne wie die Schule, die du besucht haben könntest. Kennst du diese Clipschulen? Was ist das? Hast du nie was von der Clipschule gehört? Ah, okay. Ich war auf der Baumschule. Lukas, du? Auch nicht? Richard? Okay, wow. Nee. Gut.
Clipschule? Ich war auf einer Baumschule. So, kommt sie jetzt oder was?
Ja, ich hoffe. Die Tür geht auf, ja.
Kommt was?
Guck mal.
Hallo?
Natürlich kennen wir uns.
Ja, also.
Natürlich kennen wir uns.
Die junge Cornelia Poletto.
Ja, natürlich. Das ist die junge, natürlich so.
Zora heißt
sie. Ja, Zora, genau.
Hallo.
Hallo. Aber wir kennen uns. Ich weiß, ich überlege nun gerade jetzt wirklich. Woher?
Ich glaube, wir haben uns noch nie gesehen.
Doch. Hast du was mit, hast du was mit Jill zu tun?
Mit wem?
Mit Jill?
Nee.
Pizza Jill, meinst du?
Ja. Darf ich?
Ja, ja. Bitte.
Nee, habe ich nicht.
Ach, krass, aber hätte ich dich jetzt irgendwie in den Ding. Aber ich muss ehrlich gestehen, im Namen hätte ich jetzt nicht so bei.
Ich hab's vermutet, ist vollkommen okay.
Ja, das tut mir auch leid, Entschuldigung. Ey, aber das ist so, das kann passieren. Und jetzt ist erstmal awkward.
Ja.
Wie schön, dass du da bist. Also ich muss in der Tat sagen, eine sehr erfrischende Erscheinung. Und ich sag mal so, Gott sei Dank siehst du nicht aus wie die junge Poletto.
Ja, das meine ich aber auch. Ja.
Vielen Dank übrigens nochmal für die 29. Ich bin 33.
Ah, siehst du?
Verdammt.
Gott sei Dank.
Hallo, herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Oh, mutig.
Aber ich glaube, Zora hatte sich schon ihre Sporen bei dir verdient abgeholt, als du hörtest, dass sie den Saal 2 macht. Ne? Da haben deine Augen geleuchtet.
Der Saal 2 war für mich früher der Inbegriff von dilettantischer Gastronomie und für mich bis heute die Sollbruchstelle, warum Gastronomie in Hamburg so schwierig ist,
ja,
wenn du Anspruch hast. So, das war so unser Kreuzberg-Ding. Du hattest verwichste Toiletten, das war wirklich schmutzig irgendwie. Du hast zusammengesammeltes, schäbiges Inventar gehabt irgendwie so und trotzdem waren alle so, es ist total geil hier. Und
alle haben es geliebt.
Und ich dachte mal, warum kann man nicht, ohne teurer zu sein, ein bisschen putzen? Warum, und das meine ich, es mag wahnsinnig spießig klingen, aber verstehe ich Menschen nicht, warum man sich nicht mit schönen Dingen umgeben kann und dabei trotzdem kredibil bleiben darf.
Das hast du schon sehr schön gesagt, denn wir haben uns total gut mit dem vorherigen Besitzer verstanden.
Nochmal, ich bin da gerne gewesen, aber für mich als Gastronom war immer, es ist doch nicht schlimm, wenn
Wir haben ihn kennengelernt, wir haben viel über den Saal 2 gehört, natürlich. Ja. Ich wohne jetzt auch schon ein paar Jahre hier in Hamburg. Wir haben uns informiert und es war alles super cool, bis wir dann genauer reingeschaut haben und auch drinnen waren und angefangen haben rumzuräumen. Und ich so oft gedacht habe, fuck ey, bis ein Schimmelfleck so groß wird, ne, musst du so oft dran vorbeigeguckt haben. Also,
da muss man auch sagen, ohne jetzt da ein Bashing zu betreiben, jeder kennt es, glaube ich, der zu Hause mal den Kühlschrank beim Frühjahrsputz den Fehler gemacht hat, was zu bewegen und von der Wand zu ziehen.
Völlig fein.
Es ist
ein
Fehler,
es gibt so Kühlaggregate und so, ne, da guckt man jetzt nicht unbedingt jedes Jahr hinter. So, das ist völlig fein, wenn man das dann wegsortiert oder so eine Waschmaschine wegnimmt, dass dahinter riesengroße Wollmäuse sind. Aber so im Detail war es wirklich einfach, also die Fliesen, die Klos, die Lichtschalter, du hast immer so einen Daumenabdruck gesehen, weißt du? Und der Rest war einfach so gelb, wo ich dachte, dass, wenn ich in meinen Laden gehe, dann gucke ich den Lichtschalter an und denke so, scheiße Leute, wir müssen unbedingt mal wieder diesen Lichtschalter putzen.
Aber es war halt auch so zusammen, also sehr shabby schick und in Anführungszeichen, also das Schick fehlte, sehr shabby, sehr eklektisch zusammengesucht. Und es war wirklich atmosphärisch, ein ganz, ganz, ganz toller Laden. Aber wenn du eben dieselbe Attitüde hattest wie Saal 2 und jetzt aber sagst, oh, aber warum nicht mal Tischdecken, das ist scheiße.
Hat er seit 30 Jahren so gemacht, funktionierte, deswegen hat er es weitergemacht. Ja. Es passt natürlich auch.
Habe ich eigentlich mitbekommen, dass der jetzt übernommen worden ist? Habt ihr schon auf?
Gestern. Ich habe einen leichten Kater mitgebracht.
Ja, das ist wunderbar.
Ich sehe den gar nicht.
Wir haben gestern die Bar eröffnet. Es sollte eigentlich ein Restaurant werden. Ja. Und es wird hoffentlich auch noch ein Restaurant. Aber wir haben so krasse Probleme einfach in dem gesamten Gebäude. Wir haben in der Küche dann angefangen, die Fliesen abzuhämmern, weil die halt schon echt von alleine runtergefallen sind eigentlich. Und haben halt darunter dann gesehen, dass es alles komplett nass ist. Und das sind Sachen, die siehst du nicht, wenn die Küche komplett eingerichtet ist. Da ist noch Betrieb. Du begehst das, ne? Du hast natürlich bist auch so ein bisschen geflasht und gehypt und cool. Es wird jetzt frei, wir wollen es unbedingt machen. Wir haben sofort diese Vision gesehen. Der Gastraum ist wunderschön, die Lage ist der Hammer so und dann willst du das natürlich erstmal unbedingt haben, versuchst alles möglich zu machen. Dann haben wir angefangen zu bauen und dann hat sich der ganze Albtraum aufgetan und
aber gut, das kenne ich von der Bollerei, als wir kernsaniert haben. Wir hatten ja Wasser, sozusagen so Sickerwasser in der Bollerei und auch über die Jahre hat sich dort haben sich Sporen gebildet
unterm Boden
und du hast nichts gesehen. Also du hast gar nichts gesehen, du hast nichts gerochen, du hast nichts gesehen. Und als wir dann anfingen, wir haben ja richtig kernsaniert, wir haben den gesamten Boden in der Bollerei, also komplett auf 1000 Quadratmeter, alles rausnehmen müssen, komplett bis auf die Rohre, alles austauschen müssen, nach 10 Jahren nochmal. Also es war wirklich nochmal eine neue Kernsanierung, weil es einfach Baumängel gab. Und dann warst du schon, ich kann mich noch erinnern, wo ich wirklich so total überrascht war, zwischen Küche und Kaminzimmer. Da hatten wir dieses schöne Wandgemälde mit die 7 Todsünden auf kulinarisch, so sehr feminin gemalt. Und die Wand sah aus. Du hast einen ganz kleinen, unten an der kleinen Stelle eine ganz leichte Verfärbung genommen. Mhm. Und dann mussten wir die Wand auch rausreißen, um den Boden komplett.
Und dann wird's immer schlimmer.
Und dann hast du gesehen, wie weit das schon eigentlich im Inneren da schon fortgeschritten ist.
Also deshalb,
auch sagen, wir wussten ja, worauf wir uns einlassen. Ne? 30 Jahre Raucherkneipe, wir wussten, dass wir da jetzt kein gutes Mobiliar finden, dass die Küche Schrott und alles. 30 Jahre Rauchen hat definitiv seine Spuren hinterlassen, das war uns alles bewusst. Es geht wirklich um die Sachen, die man nicht sehen konnte, weil da Fliesen vor waren, weil da Wandbedeckungen vor waren oder hier so eine Rückenlehnen, die an der Wand angeschraubt waren. Und die waren da 30 Jahre angeschraubt, ne? Und dann haben wir das abgemacht und ich dachte wirklich, Omas Abseite tut sich auf, ey. Und der ganze Albtraum, der dahinter noch
solange
folgte.
Solange die Oma nicht dahinter findet, irgendwie so ist das alles.
Ich habe gehofft, gut. Wir haben irgendwo in den Mauerwerk tatsächlich noch ein Safe gefunden. Und ich dachte, da finden wir jetzt die Kohle. Und deswegen hat sich das alles gelohnt und es macht alles Sinn. Er war leider leer.
Nicht wie in dem chinesischen Restaurant in Hamburg, wo er vor ein paar Jahren noch der Geldeintreiber im neuen Küchenfußboden gefunden worden ist.
Nee, das war ein Italiener, oder?
War es nicht Chinesisch? Nee, war Italiener.
Wirklich?
St. Georg, ne?
St. Georg.
Gott, ja. Albtraum. Ich habe echt Angst, dass da irgendwo schlummert.
Er hat den eingemauert und hat ihn einbetoniert, ne? Und hat relativ groß auch angekündigt, dass er jetzt einen neuen Boden hat, ne?
Einmal auf Nummer sicher gehen. Bloß hier. Und das war wohl der Geldeintreiber.
Das war der Geld.
Ich glaube, das war auch ganz, ganz früher, irgendwann noch weit vor dem Saal 2 mal eine Schlachterei oder so, weil der erste Gastraum ist ja so deckenhoch gefliest und das ist ja eigentlich immer so ein Zeichen dafür, dass es früher irgendwie Schlachterei, Fleischerei oder sowas war. Also es kann wahrscheinlich gut sein, dass da auch irgendwo noch so ein Knochen liegt oder so.
Also heute wird es bedingt peinlich, weil ich einfach älter bin als du und aus einer Generation komme.
Cringe wird's, oder wie sagt man?
Nee,
cringe.
Aber dann sag ich, du bist jetzt am Schulterblatt, ne? Mhm. Ich glaube sogar, dass der Saal 2 einer der Namensgeber des Schulterblattes ist.
Mhm.
Und weißt du warum?
Nein.
Weißt du wirklich nicht?
Nee, ich habe mal die Geschichte gehört, aber ich kann es dir jetzt tatsächlich gerade nicht wiedergeben.
Das Schulterblatt heißt Schulterblatt, es war sozusagen das Walfängerviertel.
Mhm.
Und ich glaube, es war sogar Saal 2, weil es war eine Eckkneipe auf jeden Fall. Und damals gab es ja noch keine gesponserten Leuchtreklamen und das Erkennungszeichen für die Kneipe war das Schulterblatt eines Walfisches. Mhm. Da heißt das Schulterblatt Schulterblatt und ich glaube, es war sogar Saal 2. Aber da übertreibe ich jetzt wahrscheinlich in meinem Wissen, die Schulterblattgeschichte stimmt.
Ich wusste auf jeden Fall tatsächlich nicht, muss ich mir selber jetzt im Nachhinein auch eingestehen, wie viel Geschichte wir uns da jetzt mitgekauft haben.
Aber
sozusagen.
Ist ikonisch. Also immer Saal 2 ist eigentlich eines der ersten relevanten, sagen wir, andersdenkenden, bewegten, wo es einfach jung, frisch war, wo man nicht mehr auf klassische Attribute geachtet hat. Also
es tat mir auch ein bisschen leid irgendwie, weil der Saal 2...
Wahnsinnig tatsorientiert.
Ja. Der Saal 2 war ja so eine der letzten übrig gebliebenen Kneipen, die es noch so aus der Zeit gab irgendwie. Ja. Und wir haben am Anfang auch schon so ein bisschen Gegenwind deswegen bekommen. Hm. Weil wir haben ja jetzt diese 24-Stunden-Kiosks und diese komischen Candy-Bars und so. Das Schulterblatt verliert natürlich schon voll an seinem Charme. Und jetzt liegt es an uns, irgendwie da wieder einen neuen, coolen Ort zu schaffen, der vielleicht neue Geschichte schreibt, ohne dass man das in anderthalb Jahren wieder abschreiben kann und da dann tatsächlich auch noch eine Shisha-Bar drinnen landet. Und das ist schon eine sehr, sehr große Herausforderung, glaube ich.
Also, es gibt jede Menge zu bereden und ich würde da gerne anknüpfen. Trotzdem möchte ich auch unseren Zuhörenden vorstellen, wer hier eigentlich sitzt. Für all diejenigen, die nicht wissen, wer Zora Klipp ist. Als ich mit Zora Klipp telefoniert habe, war eine ihrer ersten Überlegungen, ob Tim sie beim Erraten des heutigen Gastes überhaupt erraten wird. Weil er kennt sie ja bestimmt nicht, sagt sie. Beim Schreiben dieser Zeilen konnte man das nur vermuten. Jetzt bin ich schlauer und ich kann sagen, hat er nicht. Wie auch immer es ausgegangen ist, man kann so oder so sagen, kein Wunder, dass er sie kennt oder eben ein Wunder, dass er sie nicht kennt, denn Zora macht in ihrem bisherigen Leben, ist es Zora, ne?
Zora.
Mit dem richtigen
Scharfes
Z. Mit dem Psycho-Z von Tim.
Ja.
Gut, okay.
Denn Zora.
Zora. Zora.
Zora, viele sagen Zora, finde ich furchtbar.
Zora?
Zora.
Die sagen aber auch sexuell.
Ja, stimmt, sexy.
Oder Soße.
Das ist Soße. Denn Zora macht in ihrem bisherigen Leben eigentlich genau das, was vor allem für eines sorgt, viel Aufmerksamkeit für ihre Person. Zoras TV-Köchin betreibt zusammen mit ihrer Schwester mittlerweile 2 Restaurants in Hamburg und schreibt erfolgreich Bücher. Dazu spricht sie 4 Sprachen, hat die Welt als Au-pair-Bereich und hat natürlich eine Kochausbildung. Wie also sollte man Zora nicht kennen können, Tim? Oder anders gesagt, wer Zora nicht kennt, der wird Zora jetzt mal so richtig kennenlernen. Beziehungsweise die wird Zora mal so richtig kennenlernen. Hier wird gegendert, was das Zeug hält. Das konnte ich mir heute nicht ersparen.
Oder wie Tim sagen würde, gegendert.
Gegendert. Grüße geht raus.
Ja, gegendert gesagt?
Ja, aber steht dir gut.
Das
ist so ein bisschen wie Zora oder sexy. Ne? Gegendert. So. Also, kleiner Wortwitz meinerseits.
Kein Anglizismen.
Ja, weiter im Text. Ihre TV-Sendungen Koch mal, mein Nachmittag.
Sagt man genderneutral?
Nee, genderneutral.
Man sagt genderneutral.
Wird doch mit DSCH geschrieben. Gender. Also, Ihre TV-Sendungen Koch mal, Mein Nachmittag oder Zora kocht's einfach waren ja eigentlich schon sehr erfolgreich. Aber die im Schwarzwald geborene Sportskanone ist sie wirklich, denn irgendwann fand sich Zora zu rund und beschloss, so richtig viel Sport zu machen, beschloss sie, noch mehr Senf zu kulinarischen Würsten dazuzugeben und saß fortan in der Jury des Familienkochduells. Fehlt eigentlich nur noch die Küchenschlacht und ihr ahnt es, yes, Zora ist am Start. Ich soll dir liebe Grüße von Schulzi sagen.
Ah, das
ist der Aufnahmeleiter.
Guter Typ.
Ihr ahnt es, das wird nicht alles gewesen sein. Und bevor der Melzer wieder heult, dass er nun gar nichts mehr zu fragen hat, lassen wir den Rest mal schön unseren Gast selbst erzählen. Und ich sage herzlich willkommen bei Fiete Gastro. Schön, dass du da bist, Zora Klipp.
Vielen Dank.
So.
Ja, wirklich, herzlich willkommen. Also stimmt mit dem Schulterblatt, stimmt auf jeden Fall.
Ah, kurz gegoogelt.
Kurz gegoogelt nebenbei, also die Geschichte stimmt auf jeden Fall.
Sehr gut.
Allerdings ist nicht ganz klar herauszufinden, ob es wirklich diese Eckkneipe war.
Okay, ja.
Ja.
Wir sind gespannt. Jedenfalls haben wir jetzt gestern
erstmal... Aber ist das nicht toll, schon was gelernt?
Ja.
So. Und da verläuft über das Schulterblatt verlief auch die alte Grenze zu Dänemark. Wusstet ihr das?
Das ist nicht ganz richtig, zu Altona.
Ja, und Altona gehörte damals zu Dänemark.
Nicht gänzlich, ja.
So, und...
Eigentlich ist das die Palmei.
Ja?
Ja. Aber es kommt. Hey, Halbwissen, das kennen wir von dir, das haben wir die letzten 4 Jahre genossen.
Ja, ehemals auf 4,5.
4,5 Jahre, das ist einfach so.
Ja, jedenfalls haben wir jetzt gestern einfach mal schon mal die Bar eröffnet.
Toll. Wie heißt denn das Ding jetzt?
Ach genau.
Blattgold.
Blattgold.
Es wird ein vegan-vegetarisches Restaurant im Schulterblatt und da fanden wir Blattgold sehr passend. Wir haben auch die Weidenkantine in der Weidenallee, deswegen passt das auch ganz gut zusammen. Und es ist jetzt erstmal die Blattgold Bar, weil wir sind jetzt gerade tatsächlich so ein bisschen kurz vor einem Rechtsstreit mit den Eigentümern, weil wir haben sehr nasse Wände, es gibt viel zu tun, was nicht unbedingt Mietersache ist. Wir streiten gerade und das kostet sehr viel Geld und deswegen haben wir jetzt erstmal beschlossen, wir machen jetzt eine Bar auf, die mehr oder weniger rustikal, schick, cool eingerichtet ist. Es fehlt aber echt noch an allen Ecken und Enden.
Warum vegan vegetarisch? Einfach weil es Trend ist, weil es irgendwie so, ach, das passt gut ins Viertel rein und lass mal nicht anecken oder,
ich hab eine
oder
Ausbildung,
ist dann eine Haltung dahinter?
Nee, ja, es ist so ein bisschen eine Mischung aus allem. Ich habe eine Ausbildung zur Köchin gemacht und habe ein Jahr Berufserfahrung in einem ganz guten Hotel gesammelt und bin danach aber erstmal reisen gegangen und habe mir die Welt angeguckt, habe studiert, habe mein Abi nachgeholt und wollte erstmal so ein bisschen noch meine 20er erleben. Und als Studentin hatte ich keine Kohle. Hab kein Fleisch gegessen. Dann war ich in Chile und in Südamerika unterwegs. Da war es super eklig, Fleisch zu essen und in Asien und so. Weiß nicht, ich war als Backpackerin da, hatte wenig Kohle und das Fleisch, das liegt da dann so irgendwie auf der Straße im Warm. Dann wedeln die da mit ihren kleinen Plastiksäckchen, die fliegen da weg und es stinkt wie Bolle und irgendwie hat mich das nicht so richtig angeturnt. Und dann war ich zeitweise auch mit einer Vegetarierin unterwegs und dann fand ich es irgendwie fair, ne? Manchmal war es dann einfacher, einfach zu sagen, wir hätten gerne 2 Lunchpakete für morgen früh vegetarisch. Und ich habe den Umgang mit Fisch und Fleisch nie so richtig gelernt, als dass ich mir zutrauen würde, als Küchenchefin ein Restaurant zu betreiben, wo ich mit gutem Gewissen Fleisch gut zubereiten kann. So. Und das ist einfach was ich mir eingestehe, was ich weiß.
Das finde ich spannend. Also das ist mal ein anderer Ansatz, jetzt nicht gleich eine Ideologie und Philosophie draus zu machen, sondern einfach so, nee, technisch gesehen kann ich das gar nicht so.
Genau, ich kann es einfach nicht besonders gut. Ich kann natürlich ein Steak braten und ich kann auch mal was Sous-Vide garen, aber ich wüsste das.
Sous-Vide garen kann jeder Schimpanse.
Ja, klar. Ja,
also
ne?
Verachte ich das auch so sehr.
Guck mal, weißt du, alleine schon, dass ich solche Beispiele gebe. Ja, ne? Das ist nicht so mein Fachgebiet. Vegetarisch kenne ich mich mega gut mit aus, ich kann richtig geil vegan backen, ich weiß, was ich kann, ich weiß, wo meine Stärken sind und deswegen mache ich auch in dem Bereich dann einfach ein Restaurant auf. Dazu kommt natürlich auch noch die Bubble, in der wir uns hier bewegen, Schanze, Eimsbüttel, in Eimsbüttel habe ich ja den anderen Laden, das ist einfach auch ganz klar die Zielgruppe, natürlich ist es auch ein Stück weit ein Trend, natürlich ist es irgendwie eine Ernährungsweise aus der Zukunft, die immer wichtiger und relevanter für uns wird und ich glaube, dass wir deswegen einfach in ganz vielen Punkten uns nur Gefallen damit tun.
Wenn du sagst, so ein Trend der Zukunft, also ich bin da ja komplett neutral eingestellt. Ich bin erstmal Unternehmer, Gastronom und überlege, was kann ich? Also genauso wie du. Wofür kann ich gerade stehen und was beflügelt oder wie soll ich sagen, motiviert mich auch, selber überhaupt Gastronom zu sein und auch zu bleiben. Das heißt, da suche ich mir meine Projekte aus. Wie ein Gastronom, der sich heute selbstständig macht. So.
Ist erstmal ein bisschen irre.
Ja, weil, also ich sag mal, ich habe das neulich mal gesagt, irgendwie so, also Hut ab vor jedem, der sich unter den Bedingungen, unter denen wir uns derzeitig befinden, auch noch die, das Rückgrat hat, zu sagen, nee, ich mache mich jetzt selbstständig, ich gehe jetzt in das Risiko, weil wir in der kompletten Bewegung uns befinden.
Ja.
Einmal inhaltlich natürlich, also Trends sind wahnsinnig schnell gerade, also da ist so die Verlässlichkeit. Den Geschmack der Leute kriege ich gerade nicht richtig gegriffen. Schwierig. Plus natürlich die weiteren wirtschaftlichen Unsicherheiten.
Ja.
Weil du musst es nicht sagen, wenn du es nicht willst. Wenn ihr sowas macht wie den Saal 2, dann habt ihr eine Location, ihr seht die und ihr findet die schön.
Ja.
Und dann guckt ihr, was ihr an Geld habt.
Gar nichts.
Ja, aber irgendwas habt ihr ja bezahlt.
Richtig. Die Abstandssummen in der Gastronomie, gerade für so einen Laden, die sind natürlich richtig widerlich. Ne?
Darf man fragen, wie viel oder eher nicht?
Ich sag's jetzt einfach mal, wir haben 100 Riesen abgedrückt.
Für diese Einrichtung, von der du sagst, dass die eh
für die Lizenz genau, mehr oder minder.
Ja, genau. Für den Ruf, für die okay. Lage, für die Location, für alles, was man quasi in der Location
Riesen vorfindet. Riesen habe ich auch ewig nicht mehr gehört. 100 Riesen.
Voll cringe.
Ja, aber echt.
Es ist exakt das gleiche, was ich ausgegeben habe. 104.
Wo? Für die Bullerei.
Für das Weiße Haus damals.
Für das Weiße Haus.
104.000
in Övelgemark. Und
die sind ja einfach weg, ne?
Ja.
Die existieren ja nirgendwo mehr.
Ja, sie sind anzusetzen.
Ah, aber es ist schon
es,
hart.
Es, also ist wie, es ist wie eine, also heutzutage ist es eher wie ein Pfand zu sehen. Das ist eine Lizenz.
Ja,
das ist wie eine Taxifahrerlizenz in New York, die werden hoch gehandelt. Das ist das Investment. Das ist,
aber wenn ja du nicht viel der Bank vorzuweisen hast,
ja,
ne?
Ja.
Wir sind drei Geschwister, mein Bruder ist auch noch mit am Start, dann hast du natürlich kein besonders großes Kreditvolumen, was dir zugeteilt wird. Ja. Dann musst du 100 Riesen abdrücken, dann hast du die Kaution und alles, was du am Anfang noch so ausgeben musst und die Schanklizenz und den ganzen Scheiß, den man dann noch beantragen muss. Und der Teil, der dann übrig bleibt von diesem kleinen Teil, den wir überhaupt erst bekommen haben, ne, das ist natürlich dann eigentlich auch ein Witz. So. Und das ist jetzt so ein bisschen das Problem, was wir auch haben. Dadurch, dass wir jetzt so viele bauliche Probleme haben, haben wir uns tatsächlich, ich würde nicht unbedingt sagen, verrechnet. Es sind einfach, wir haben einfach jetzt, wir sind ein extrem hohes Risiko eingegangen und wir müssen jetzt irgendwie zusehen, dass wir da wieder rauskommen.
Das heißt, wie viel habt ihr da jetzt, also das finde ich wirklich interessant und immer, kannst du selber sagen, was habt ihr insgesamt an Volumen bedacht, dass ihr gedacht habt, ihr kriegt das Restaurant geöffnet?
250.000.
Das ist ein, also dazu noch einmal, also es ist ein fairer Deal, 250 halte ich auch für realistisch.
Ja.
Allerdings muss man sich das mal überlegen. Wir reden hier von jungen Menschen, die in die Existenz gehen. Wo sollen die 250 herkommen? Also und die Preise sind derzeitig in der Gastronomie, wirkt, also die inhabergeführten Gastronomie, ist, wenn du nicht mit irgendwas gesegnet bist, kaum zu wuppen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob es heutzutage noch Existenzgründerkredite gibt. Darüber bin ich finanziert zum Beispiel. Ist ganz spannend. Da gehst du durch mehrere Gremien durch, kaufmännisches Konzept wird auf Herz und Nieren überprüft, weil man weiß, dass in der Gastronomie Kreditwürdigkeit sehr, sehr schwer ist. Und die stellen sich dann vor dich und sagen, alles klar, wir nehmen der Bank, das Geld kommt immer noch von der Bank, aber sie sind sozusagen, wie heißen das? Sie
verfügen darüber.
Nee, sie sichern das ab. Das heißt, wenn du pleite gehst, wenn du das Ding an die Wand fährst, dann kann sich die Bank das Geld von denen wieder zurückholen.
Ah, so eine wie nennt man das?
Wie nennt man das denn?
Kaution?
Nee,
Bürgschaft.
Bürger.
Ja, eine Bürgschaft. Ja.
Hast du eine Bürgschaft? Entschuldigung, Entschuldigung, habe ich nicht gehört. So eine Art Bürgschaft. Und da bin ich bis heute sehr, 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 sehr dankbar dafür.
Ja.
Weil wenn die sich damals nicht für uns entschieden hätten, wäre ich nicht in der Lage gewesen, diese einzigartige Erfolgsgeschichte zu
machen. Das, was Zora gerade erzählt, Zora gerade erzählt, Tim, das ist meiner Meinung nach nicht hoch genug anzurechnen, was ihr drei da gerade macht, weil ich würde das gerne mal kurz einordnen. Alle, die nicht aus Hamburg kommen, das Schulterblatt ist ja jetzt nicht irgendwie eine Ecke Hamburg, sondern das Schulterblatt ist wirklich ein absoluter Melting Pot. Es ist mitten in Hamburg, es ist wirklich immer voll, es ist hart angesagt, aber man muss schon ein bisschen aufpassen, was man da reinbringt. Also Gentrifizierung ist dort nicht gerne gesehen.
Yes.
Eigentlich sind dort auch Hipster nicht so richtig gerne gesehen.
Sonst überall auf der Welt, ja.
Nein, aber ich meine, das ist direkt neben der Roten Flora, mehr oder weniger.
Genau.
Und ich kann mir schon vorstellen, dass es da den einen oder die andere gibt, die so ein bisschen darauf achtet und guckt, dass das vielleicht schön daneben geht.
Ja, wobei ich sagen muss, wir haben mit einer Weinkantine echt einen ganz guten Start hingelegt. Wir haben direkt vor dem zweiten Lockdown geöffnet. Wir hatten 10 Tage auf, wir hatten 6 Monate geschlossen. Und wir sind echt ziemlich gut da durchgekommen. Ne? Und alleine, dass wir das geschafft haben und dass wir innerhalb von 2,5 Jahren mit so einem winzigen Café so viel Tolles auf die Beine gestellt haben. Und dazu kommt natürlich auch noch so ein gewissen Ruf, den ich natürlich nicht in dem Maße wie Tim jetzt mitbringe, aber...
Ist auch einzigartig.
Der ist tatsächlich sehr, sehr einzigartig.
Ich muss mal dran denken, das ist ein Podcast, ne? Man hört nur die Worte, man sieht mein Gesicht.
Deswegen sollst du ja, du musst diese Kopfhörer tragen, damit es in dein Hirn reingeht, was du manchmal da wirklich fabrizierst. Du hörst das ja.
Ich möchte das immer in Anführungszeichen gesetzt wissen, wenn ich dumme Kommentare gebe. Ich habe schon, wirklich an der Stelle, ich kann schon reflektieren, ne? Also nimmt mal 90%, ich sage ja nicht alles, aber 90% kann man auch mal Abstriche machen an der Stelle.
Ja. Jedenfalls bringe ich...
Aber ist schon einzigartig.
bringe ich, glaube ich, inzwischen auch schon einen ganz okayen Ruf mit oder einen ganz guten Ruf mit und auch hier in der Hamburger Gastronomie und in der Szene und auch aus diesem ganzen Funk- und Fernsehbereich. Und deswegen sind die Resonanzen, die wir jetzt aus unserem Umfeld bekommen haben, eher recht positiv und die Nachbarschaft, das ganze Schulterblatt, die waren alle schon bei uns, sind von sich aus auf uns zugekommen, haben uns im Hamburg-Journal gesehen und meinten so, ey, es tut uns total leid, wir freuen uns super, dass ihr das jetzt macht. Und
die rote Flora guckt Hamburg-Journal? Nee. Spannend.
Das stelle ich mir vor, dafür muss Viertel nach sechs das rote Sofa gucken.
Muss man
einfach mal um die Uhrzeit vorbeigehen.
Bei Chips und Veganen.
Und deswegen sind wir eigentlich, was das angeht, recht positiv gestimmt, dass das gut wird.
Und ist denn, wenn du das jetzt beobachtest, Tim, dass verhältnismäßig junge Menschen einen Laden mit so einer Tradition, ne? Ist das ein Rucksack, den man sich da aufschnallt?
Kommt drauf an, mit welchem Wissensstand du rangehst. Ich war ungefähr genauso alt, also es entspricht sich alles sehr und ich war ja schön dumm. So, das war gut.
Also ich habe jetzt auch schon echt einige Male gedacht, fuck, Alter, ich bin so dumm, ey, wie kann ich das jetzt gemacht haben? Ich habe meine Geschwister angeguckt, ich habe heulend in diesem Schimmelhaufen da gesessen und dachte, Alter, Leute.
Ja, aber am Ende des Tages,
das, du bist drei, das, ne?
Am Ende des Tages, du bist 33, wenn du jetzt wirklich das Ding, und das habe ich mir immer gesagt, ja. Ich hoffe, dass die, und das soll nicht arrogant klingen, nicht überheblich, wenn du einen 0815 Durchschnittsweg gehst in deinem Leben, wirst du irgendwann an eine Situation kommen. Und das war bei mir auf dem Land zumindest so. Wir reden ja jetzt hier nicht in ein Alsterlagerhaus. Dann baust du ein kleines Reihenhäuschen. So, dann hast du deinen einen Jahresurlaub, den du machst. Und dann hast du ein Auto, das du vielleicht abbezahlst oder so. Das ist ja die, wo ich so. Und das ist das Risiko, was du gerade gehst.
Ja,
du gehst das Risiko des Reihenhauses. Und selbst wenn es komplett daneben geht, du hast ein ganzes Leben, um es abzuarbeiten. Und das Abzuarbeiten klingt wahnsinnig schlimm. Aber du hast es wenigstens probiert. Ey, das ist voll. Das. Und aus dieser Energie des Nichtshabens, ich bin ein Freund davon, passieren so geile, kreative Momente, was da hast du noch nicht mal Ansatz, eine Ahnung davon, was du alles noch auf die Beine oder ihr noch alles auf die Beine stellen wird, weil du wächst und das ist so altbacken und deshalb war mein Bauchgefühl schon richtig. Heute wird es ein Generationsgespräch, wo ich aber nur sagen kann, aber gib nicht auf oder verzweifle nicht, nimm auch da die Verzweiflung an und sag, ja, ist ein Teil dessen jetzt.
Gehört dazu, auf jeden
Fall. Ist genauso
wie
Muskelkater nach dem Sport, das gehört dazu.
Ja.
Und das schafft Phänomenales, also das ist die Beweglichkeit, jemand, der Geld nimmt und reinpackt und bei der ersten Schwierigkeit sagt, ja, berührt mich nicht, ich mache was anderes, der wird das nicht erreichen. Das heißt, es ist jetzt auch so eine Art Jakobsweg, den man gehen muss, gerade in der Gründung.
Ich muss auch sagen, ich habe in meinem ganzen Leben nie den geraden Weg gewählt und meine Schullaufbahn war wild. Ich habe mein Abitur irgendwann mit Mitte 20 nachgeholt. Ich habe alles irgendwie immer so ein bisschen anders gemacht als die anderen und ich glaube...
Weil du dumm warst oder abgelenkt?
Ich bin auch so ein kleines ADHS-Kind und ich glaube, dass dieses Abgelenktsein, also meine Zeugnisse aus der Grundschule sind eine Katastrophe. Ich war so ein richtiges Nerv-Ads-Kind, was die ganze Zeit die anderen irgendwie geärgert hat und an den Haaren gezogen hat. Ich hatte keine Hausaufgaben dabei, ich hatte nie meinen Turnbeutel dabei, ich war all over the place. Und deswegen bin ich auch in der Gastro so gerne zu Hause. Ich fühle mich da so.
Was soll das denn heißen?
Ey, in der Küche ist es laut, der Humor ist derbe, es ist alles irgendwie teilweise ein bisschen chaotisch, man kann irgendwie super kreativ arbeiten, es passieren ganz viele Dinge auf einmal und am Ende des Tages hast du halt super viel geschafft, weißt du, jetzt habe ich hier so schöne Schnecken mitgebracht zum Beispiel.
Ich hab so einen Hunger. Also wir zeichnen heute unverhältnismäßig früh auf und ich habe noch nichts zum Mittag gegessen. Das ist echt unhöflich, aber
guck mal, es ist so warm hier, meine schöne Nocke.
Meinst du, wir könnten das, was du da mitgebracht hast, kurz beschreiben und dann essen?
Unbedingt. Ich habe Zimtschnecken mitgebracht mit einem kleinen Frischkäse-Frosting und einer Erdbeere oben drauf.
Warum sagtest du beim Eintreten von Zora, das ist mutig?
Weil jeder, der sich mit mir beim Thema Franzbrötchen-Geschmack anlegt, hat Rückgrat.
Ja?
Stimmt, da habe ich gar nicht dran gedacht.
Ja. Wegen deiner Franzbrötchen-Creme.
Guck mal, wieder... dumm. Habe ich nicht.
Nein, gar nicht. Ganz ich bin auch schmerzbefreit.
Ich dachte, also, als Kaffeebesitzerin ein Jahr Schwingen
gelebt. Es gibt einen sehr, sehr guten Freund von...
Sind das hier Pullertörtchen?
Kanelbüller.
Ach, geil.
Es gibt einen guten Freund von uns, der auch Gastronomie betreibt, der ja versucht hat, Franzbrötchen zu revolutionieren, respektive Franzschnecken, und auch mit einem nachhaltigen Kaffeekonzept ist, und der kriegt immer Saures von mir.
Okay, also immer. Jeder
zahlt bis zu, aber nicht, weil ich das per se runterhalten will, sondern ich will es weiterentwickeln.
Aber weißt du, das Gute ist, ich bin so weit weg von einem Franzbrötchen, dass du es eigentlich gar nicht vergleichen
wie
kannst.
Lang ist
ich habe keinen Flunderteig gemacht, ich habe...
Ich habe es auch nicht erfunden, ich tue ja noch
so. Wie lange ist die Franzbrötchencreme halt bei ihm noch nicht geöffneten Zustand, weißt du das?
Nach derzeitigen Untersuchungen weit über 6 Monaten.
Weit über 6 Monate, ja. Okay. Ich habe sie nämlich im Kühlschrank stehen, ungeöffnet. Und es werden mir, es werden mir Summen geboten. Weil,
wirklich?
Ja, weil keine, die gibt es ja nicht mehr zu kaufen. Ja. Und die, also sie, A, schmeckt sie gut und die Leute haben Bock drauf.
Das Produkt, das Problem von Nero.
Mann, teuer. Tim, ey.
Guck mal, direkt verschissen.
Das Gute ist, ich habe keine böse Schwiegermutter. Dreck rein in den Magen. Ist das, nee. Ich
war zu spät.
Schmeiß ihm doch die Creme auch noch hinterher.
Das ist so eine, aber sprechen wir gleich drüber. Also,
wir sind noch ein bisschen
hier, totale Phrase, Tim. Hm? Sind solche Leute wie Zora und ihre Geschwister das, was die Gastronomie braucht? Aus
deinem.
Sag mal.
Nein.
Guck mal. Du bist ja ein Essen mit Trinken, Micha.
Ich muss schnell runtergehen. So trocken. Ist nicht. Ich hatte mir nur das Stück war zu groß, was in meinem Mund gestopft hat.
Warst du zu gierig?
Ich glaube, dass solche Leute. Es gab eine Zeit lang eine Phase, und ich hoffe, dass sie vorbei ist, aber sie macht inhaltlich total Sinn. Und trotzdem mag ich sie nicht. Wenn VWLer, BWLer sagen, ich mache mal einen Café auf und eine Konzeptgastronomie entwickeln und einfach die Emotionalität komplett rausnehmen, ein tolles Produkt anbieten, also ohne Wenn und Aber, das kritisiere ich nicht, aber das ist Stillstand. Ich glaube, dass die Gastronomie sich nur entwickelt durch Menschen wie Zora und anderen Vertretern unserer Zunft, die sagen, Inhaber geführt, ich habe eine Idee, ich habe ein Bild von guter Gastronomie und ich pumpe alles da rein und werde eben weitere Wege entwickeln, weil keine Konzeptgastronomie dieser Welt hätte sich mit vegan, vegetarischem Essen vorher beschäftigt, wenn es nicht Vorreiter in dieser Szene gibt. Wenn die nicht ganz klar sagen, okay, da lass mal gucken, weil das Risiko, das übernehmen Menschen wie Zora. Das Risiko Gastronomie übernehmen Menschen wie Zora, wie jeder Inhaber geführte Gastronom, der eben nicht erstmal dreifache Finanzierungsrunde gegangen ist, um dann sozusagen was zu machen, sondern der einfach sagt, nee, komm, lass uns das machen und jetzt, das ist ein bisschen polemisch, mit harter, ehrlicher Arbeit versuche nach vorne zu kommen.
Ja, das ist es wirklich. Es ist wirklich einfach so scheißen harte Arbeit. Wir rackern uns da so den Buckel ab. Ich habe vorgestern die Klos geschrubbt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Literweise Chlor habe ich da in diese uralten Pissoirs reingeschüttet. Hab das Damenklo Schrott gemacht dabei, mir ist das Rohr da irgendwie abgefallen und so. Es ist wirklich, also ja, und dann stehst du dann auch noch die ganze Nacht irgendwie, es ist wirklich einfach hart.
Aber weil du keinen Bock auf neue Pissoirs hast oder weil die alten bleiben sollen?
Weil ich noch kein Geld für neue Pissoirs habe.
Ach, guck mal.
Aber ich habe noch ein paar zu Hause.
Aber das ist ja, du nimmst was. Als wir das Weiße Haus damals übernommen haben, haben wir exakt das Gleiche gemacht. Alles rausgeschmissen, mit dem Dampfreiniger durch, Dinge gesehen, irgendwie flexibel versucht, kreativ abzuwandeln, wünschte dich vorher, hatte ganz schnell wieder abgeschafft, also dass ich dachte, oh, dann haben wir noch ein bisschen Geld über, dann kann ich mir noch einen neuen Herd kaufen oder so. Arschlecken. Und dann musst du erstmal auf der alten Krampe das oder mit den alten Töpfen, ganz banal.
Aber guck mal, wie geil ist das denn, wenn du dann so angefangen hast und jetzt hier sitzt und das alles gemacht hast?
Ich vermisse
so,
die
oder?
Zeit auch, ne? Also ich versuche, das ist einer meiner Arbeiten.
Kannst du da ja mitschrubben.
Bitte?
Kannst du da ja mitschrubben.
Kannst gerne mal vorbeikommen.
Das ist wirklich die Kreativität, die unter Druck entsteht, das ist schon geil. Das macht schon, und das ist so befriedigend. Ja. Das soll nicht blöd klingen. Aber ich habe damals 1.000 Mark, glaube ich, in einem Weißen Haus mir im Monat ausbezahlt. Mhm. Für die Miete, Telefon, alle privaten Vergnügungen. Privaten Vergnügungen waren jetzt nicht so viel, weil das meiste davon habe ich im Weißen Haus gemacht, also in der Gastronomie, weil da war ja 16 Stunden am Tag. Ja. Da habe ich gegessen, da habe ich meine Getränke mitgenommen. Und aber es war so geil, dass so ich habe...
Willst du mit oder ohne Alkohol?
Nee, ohne.
Gut. Das war halt so befriedigend. Und das war auch... Es gibt so Müdigkeit... Manchmal ich arbeite auch jetzt hart,
Aber ich arbeite ja überhaupt nicht. Ich tue ja nichts. Ich schaffe ja, ich mache gar nichts. Ich bin ja nur da. Ich sitze rum und laber Scheiße den ganzen Tag.
Und hast du manchmal ein schlechtes Gewissen?
Nein.
Nee?
Nein, warum sollte ich das?
Ich habe manchmal, wenn ich, unter der Woche habe ich so 2-3 Tage frei dann mal zwischendurch und dann denke ich so, okay, ich muss mich erstmal wieder erholen und dann sehe ich aber, was im Laden los war und keine Ahnung, wenn dann so viele Leute irgendwie um dich herum arbeiten für deinen Namen und für deinen Laden. Ich habe schon manchmal dann so ein bisschen so
Ich habe kein schlechtes Gewissen, ich schätze das. Also ich wertschätze das.
Ja, also das ja, auf jeden Fall das ja, aber ich hab schon immer auch so ein bisschen FOMO. Fear of missing out, also dass ich voll gerne dabei wäre, aber man kann halt nicht alles haben und auf der anderen Seite habe ich dann so ein schlechtes Gewissen, wenn die anderen dann irgendwie 16 Stunden in der Küche stehen.
Ja, tun sie bei mir nicht mehr, also daran arbeite ich ja, deshalb arbeite ich auch noch andere Sachen.
Gibt's bei uns auch nicht, muss ich an der Stelle nochmal sagen.
Also um das nicht mehr geschehen zu lassen, das gelingt oft, nicht immer, aber ich versuche dann zum Wohl.
Zum Wohl.
Mensch, das ist eine Partytruppe hier, aber Freitagabend, da läuten wir aber ja
voll dabei. Freitag, Leute. Und
Kuchen, das ist der neue Freitag.
Ich habe insofern kein schlechtes Gewissen, weil muss ich mich niemandem gegenüber rechtfertigen. Und wenn ich nur vom Sofa aus Geld verdienen würde, würde ich das auch machen, solange ich fair zu meinen Leuten bin.
Ja.
Solange ich da versuche, das Richtige zu entscheiden.
Hattest du eine 4-Tage-Woche?
Nein, ich bin auch kein Freund davon.
Nein?
Ich weiß, dass man sich damit beschäftigen muss, aber ich bin derzeitig noch kein Freund davon.
Björn Freitag macht das ja bei sich, ne? Björn Freitag macht das, glaube ich, bei sich im Laden.
Viele Leute, die in der Not sind. Also können wir gleich.
Sven Wassmer macht's auch, ja. Erinnere dich. Ja. Aber die anderen 3 Tage macht er Veranstaltungen mit seiner Crew.
Ja, okay.
Also insofern.
Also ist das auch kein Ziel, was du hast irgendwann mal?
Doch, mein Ziel wäre, und das klingt blöd, aber ich meine es so, mein Ziel ist es, dass meine Mitarbeiter so wenig arbeiten müssen wie möglich, um so viel Geld zu verdienen, wie es irgendwie nur geht. Das ist ein wirklich unternehmerisches Ziel von mir.
Ja, das ist ein gutes Ziel.
Aber ich habe per se keine Antwort auf diese Fragen. Und deshalb eine Allgemeinerung, eine Green Label 4 Wochen einzufordern, als auch anzubieten, halte ich nichts von. Sondern es muss in einem wirtschaftlichen Kontext passieren, denn ich bin ein Risikounternehmer. Ich habe kein Geld von anderen Leuten. Das ist mein Geld. Das ist so, warum soll ich das auf die Straße schmeißen und sagen, ja, nimmt ihr das? Ich brauche das ja gar nicht mehr. Ich versuche es sinnvoll einzusetzen. Ich versuche nicht mehr anzuhäufen. Ich versuche nicht noch größer, weiter, höher. Ich bin happy mit dem, was ich habe. Aber es muss realistisch sein. Ja. Es muss auch realistisch sein in 3 Jahren. Denn wenn ich ausschließlich daran denke, ausschließlich, ne? Und da muss man als Unternehmer auch wirklich ehrlich sein. Die meisten fangen dann eben an, so wie ein genannter Koch, der sagt, nee, wir haben 4-Tage-Woche eingeführt. Und dann bin ich ganz aufgeregt. Und sagt, wie funktioniert denn das wirtschaftlich? Ja, die anderen Tage machen wir Events.
Aber ist denn 4-Tage-Woche nur 4 Tage geöffnet oder dass die Mitarbeitenden nur 4 Tage in 7 Tagen arbeiten?
Nur die Mitarbeiter 4 Tage.
Okay, das Restaurant ist so oft offen, wie es auch vorher war.
Und da muss ich ganz ehrlich mal fragen, Entschuldige.
Das kann man sich natürlich auch so. Du kannst auch sagen, du hast nur 4 Tage geöffnet, das heißt, deine ganze Crew arbeitet nur an den 4 Tagen und die anderen haben sich frei. Oder du hast 7 Tage auf, hast ein bisschen mehr Personal und alle arbeiten trotzdem nur 4 Tage.
Aber wäre in einem nicht despektierlich gemeint, Touri-Schuppen wie jetzt zum Beispiel der Bullerei,
was?
Total schädlich, wenn du 3 Tage zu hättest.
Touri-Schuppen, ne? Ich bin nicht mehr im Schulterblatt. Ja, das ist die Touri-Meile.
ja, ist ja so, ne? Also das ging ja gar nicht. Wie sollen der Musical-Besuchende, ne?
Na doch, es geht alles. Also es geht alles, wenn du ein Konzept hast. Also wenn ich jetzt sage, was ist mein Hauptkonzept? Wenn mein Hauptkonzept nur noch 4-Tage-Woche wäre, dann würde ich ein Konzept schreiben und entwickeln, das innerhalb dieser 4 Tage funktioniert.
Ja.
Da kann ich dir jetzt schon sagen, das würde bei mir beinhalten. Also wir haben das nämlich, ich habe vor einem Jahr mal den Laden in die Hände der Mitarbeiter gegeben, habe gesagt, ich bitte euch, mir dabei zu helfen, ein zukunftsvisionäres Konzept zu entwickeln, mit dem wir die Bullerei in die Neuzeit überführen können, nach euren Bedürfnissen, nach euren Wünschen, nach euren Dingen. Allerdings halt auch mit der Bedingung, dass der Laden wirtschaftlich funktioniert und sich so aufbaut, dass wir durch Krisen durchmanövrieren. Darauf bin ich sehr, sehr stolz mit der Bullerei. Seit 14 Jahren, egal was von links, rechts, oben, unten, hinten oder vorne kommt, wir stehen, das Schiff fährt. Das schlingert mal, aber es fährt. Es fährt geradeaus und es ist, und das musst du erstmal hinkriegen. Und dann kam in der Tat der Wunsch nach der 4-Tage-Woche auf. Und dann habe ich ihnen das erstmal im Ist-Bestand berechnet. was es wirklich bedeutet. Und dann kommst du sehr schnell in einem Level rein, wo du sagst, ja, es funktioniert nicht. Was bedeutet, und ein einfaches Beispiel dafür, und das ist vielleicht nicht ganz fair, aber trotzdem hole ich das Argument immer gerne ran. 4 Tage bedeutet auch 1 Tag weniger Trinkgeld.
Stimmt.
Das ist was ganz Pragmatisches. Also, da habe ich noch nie mal was zu tun. Und dann kommt ganz schnell so dieses, ah ja. So, und dann ist schon, also haben wir das nicht gemeint. Also dann wollen wir eine 4-Tage-Woche mit Trinkgeld ausgleichen. Und wir sagen, ja, da, jetzt wird schwer. So, das kann ich nicht auch noch übernehmen. Also, ne, so, das sind so, das ist immer durch jede Krise stehe ich da und besorge dafür mit allen Risiken. Und wir haben die Corona-Krise hinter. Und ich hoffe, das war es jetzt auch mit unserer Generationskrise. Da hat ja jede Generation eine. Dass ich gewährleiste, wenn du abends ins Bett gehst, du hast von mir dein Geld bekommen, dass du deine Rechnung bezahlen kannst nach den Bedürfnissen, die du dir selber aufbaust. Mhm. Mein Ziel ist es, erwachsenen Menschen ein sicheres Arbeitsumfeld zu geben. Wenn du in die Familiengründung gehst, dass wir ganz entspannt, du machst, gründest deine Familie, wir sind dein Arbeitgeber und wir werden Modelle finden, dass du als Familienmutter oder Vater trotzdem noch der Beruflichkeit nachgehen kannst innerhalb unseres Systems. Das finde ich so. Aber per se 4-Tage-Woche ist diskutierbar, aber am Ende des Tages, irgendwo muss es dann ja auch mehr herkommen.
Und bei dir?
Nee, 5-Tage-Woche. Wir haben ein paar 25-Stunden-Kräfte, weil wir haben ja nur von 39 bis 17 Uhr auf. Das heißt, in dem Spektrum kann man gar nicht so viele Vollzeitangestellte beschäftigen. Das heißt, wir haben eh viele, die nur auf 38 Stunden, 32 Stunden, 35 Stunden angestellt sind. Mhm. und wir haben eine Vollzeitkraft in der Küche. Also wir sind ja winzig in dem Laden. Da.
Ist ja auch eine Bar.
Aber Saal 2 macht um 17.30 Uhr zu?
Nee, das Café.
Das Café. Das Saal, aber wie gesagt, wie wirst du bei Saal 2 agieren?
Kann ich noch gar nicht sagen. Diese Bar ist ja jetzt erstmal nur vorübergehend und da haben wir jetzt nur von donnerstags bis samstags auf. Und
Pop-up ist jetzt am Tegernsee, habe ich gelesen.
Ist?
Ja, T-Duck hat das Restaurant von Christian Jürgens. Als wüsstest du das nicht.
Ich weiß ich nicht.
Manchmal könnte ich diesen direkt ins Auge bohren.
Ich bin ignorant bis zum Anschlag.
Das kann doch nicht sein.
Alter, wirklich?
Ach, Tim. Nee, ich gehe da nicht drauf ein. Schwör, dass du das nicht wusstest.
Ich glaube wirklich auch.
Wie kann denn das sein?
Von außen sieht es so aus, als wüsste er.
Ja, also Tee.
Was interessiert mich, dass das andere Leute machen? Ja, ich bin die Sonne.
Entschuldige, Zora.
Der Rest kreist um mich, nicht ich um die anderen.
Ganz kurz, Zora. T-Duck hat jetzt als Pop-up das Restaurant, wie hieß es gleich?
Überfahrt.
Überfahrt übernommen.
Mhm.
Und macht dort
Sushi.
Ja, blöd gesagt. Und sie haben es aber schon durchsickern lassen, die Investoren und Chefs und Co., dass das wohl ein langfristigeres Engagement sein wird. Und zwar mit seinem, was er in Berlin auch gemacht hat, Le Duc.
Le Duc, ja.
Le Duc.
Toll.
Also finde ich auch, wirklich.
Mhm. Der ist umtriebig.
Der ist richtig umtriebig.
Der ist richtig umtriebig. Ja. Der ist sehr fleißig, muss man aber sagen. Bin ich jetzt ganz, ganz angetan vor.
Auch, also auch war spannend. Auch einer der wenigen, oder nicht wenigen, aber einer der Gäste hier bei uns im Podcast, die mich deswegen so beeindruckten, weil die nicht versucht haben, dich zu beeindrucken. Der hat sein Ding gemacht.
Wer?
Hier, T. Duck.
Ich weiß gar nicht, wer ich bin.
Ja, genau, so kam er nämlich hier rein. Wo bin ich hier eigentlich? Der Hänsler ist aber hübsch geworden.
Ja. Tim, wie nochmal da? Sag mal, Christian Jürgens war gerade so ein Stichwort. Und ist auch, da gab es ja Vorfälle.
Mhm.
Jetzt hattest du, ich habe es mir eben gerade auch schon notiert, jetzt hattest du ja auch gesagt, ja, da ist auch der Tonfall ein bisschen an der. Jetzt haben wir ja mal endlich jemanden von der anderen Seite. Der also mal wirklich eine Meinung oder auch mal eine andere Meinung, weil wir besprechen oft Dinge und sagen, eigentlich können wir hier nicht drüber reden, weil wir niemanden haben in dem Raum.
Johannes Oerding.
Ich bin, ja, da wird ja nie wirklich in der Küche gearbeitet und ist auch nicht wirklich jetzt so der Frauenversteher.
er glaubt es aber
zumindest. Aber ein dufter Typ, muss man sagen.
Dufter Typ. Mit MeToo hat bei mir ein Verbalwechsel stattgefunden. Mhm. Und einfach, weil ich Sender- und Empfängerkonzept anders verstanden habe, für mich war das immer auf Augenhöhe, wenn ich dich beleidigt habe, in Anführungszeichen. Das klingt quasi blöd. Aber ich meine das so, ich habe... Was?
Das klingt richtig blöd. So dermaßen dämlich, was du da gerade gesagt hast.
Aber ich weiß ungefähr, worauf du hinaus willst.
Nochmal, ich komme in den Laden rein und ich krakeel da rum und ich denke das so, Mensch, wir sind doch ein Team, wir sind eine Bande, ich sehe mich nicht als Chef im klassischen Element. Ich habe da keinen Machtmissbrauch mit Absicht, dass ich versuche, Leute niedriger zu machen, als sie sind oder oder überhaupt meine Position auszunutzen, um Leute niedriger zu stellen mir gegenüber, sondern ich mache das, weil ich ein Assi bin, weil ich fröhlich bin, weil ich laut bin, weil ich ungefiltert bin, und da fallen manchmal Begrifflichkeiten, Worte, die ich jetzt nicht wiederholen muss. Nichtsdestotrotz fällt das in humoristischen Anwandlungen. MeToo hat mich dazu bewegt, Dinge nicht mehr zu machen. Das gelingt mir zu 95%. Humor ist immer eine ganz schwierige Nummer. Manchmal verrenne ich mich, aber ohne das sofort entschuldigen, bla bla. Ist das so in einer Küche, dass man drunter leidet? Weil ich habe nie drunter gelitten. Das ist mein Problem.
Also, als ich in dieser Sterne-Gastronomie da einmal ganz kurz war.
Auf den Punkt wollte
genau. Da war das einfach, das ganze Umfeld war so... Ich kann das gar nicht so richtig beschreiben. Ich habe mich so winzig klein gefühlt. Ja. Das waren so Kleinigkeiten, so einfach nur so ein Spruch wie, bist du dumm oder was? Weißt du, aber das würde ich meine Mitarbeitenden einfach niemals fragen. Weil
nicht mehr im Humor?
Nee, weil du nie weißt, weißt du, dann hast du da, wir haben ja teilweise auch Aushilfen, die sind 18, die haben gerade ihr Abitur gemacht. Ja. Und dann fragst du sie, hey, bist du dumm oder was? Weißt du weißt ja nie, das ist so, kannst du nicht einfach von vornherein sagen, du schau mal, mach's doch einfach mal kurz so. Das würde mir besser gefallen. Und du hast es viel einfacher. Zack, abgehakt. Mhm. Weißt du, und ich finde, das ist immer so dieses, auch wenn man es nicht beabsichtigt macht, ist es immer irgendwie herablassend.
Gut, das hat MeToo definitiv bewirkt, ne? Also auch wenn du als Sender das nicht so meinst, darum geht's nicht, was du meinst, sondern es geht darum, was du empfängst.
Genau. Und ständig irgendwie zu hören zu bekommen, so, du bist einfach zu langsam, mach doch mal schneller jetzt, was dauert das da hinten so lange? Machst du jetzt ein Tagesprojekt raus oder wie lange soll ich hier noch warten? Irgendwie so witzigerweise so, haha, hier, ich habe den Griff von der Pfanne mit Absicht über die Gasflamme gestellt. So asozial.
Ja, das ist ja asozial.
So, da hatte ich über,
wieder von
aber das fanden die so witzig, mit einem Bunsenbrenner den Griff von der Saladette so heiß machen auf dem Gartemanger oder so, haha. Ha, ha. Ja, ist einfach nicht witzig. Ja,
nein, das ist auch nicht witzig.
Finde ich einfach scheiße. Und ich finde es irgendwie viel witziger.
Also das ist auch nicht, weißt du, man das kann ist auch vor 30 Jahren nicht witzig gewesen.
Ja, aber genau, in so, weißt du, das passiert ja total viel, dass man irgendwie so ganz viele Kleinigkeiten immer wieder von seinen Chefs meistens zu hören bekommt, die einfach nerven. So. Und es ist auch egal, wie sie gemeint sind, aber es nervt einfach. Und ich denke mir so, sei doch einfach nett. Sei doch einfach nett.
Aber ich bin ja nett. Nein, das Ding ist ja, ich meine, am Ende.
Ich habe das jetzt auch gar nicht auf dich bezogen.
Nein,
ne?
Aber ich beziehe das auf mich, weil es ja, weil ich einer der typischen Klischee-Leute bin. Und ich glaube, das ist eben die Frage. Also ich bin einwandfrei. Ich gehe abends ins Bett und ich weiß, dass ich niemanden mit Absicht in irgendeiner Form einen Vorteil draus geschlagen habe oder dass ich ihn beleidigt habe mit dem Bemerken, dass ich ihn beleidigt habe, ohne dass ich hingegangen bin, mich entschuldigt habe. Und beleidigt ist jetzt keine Wortwahl, sondern eben im Service, in einer Situation oder so. Das kann ich garantieren.
Ja. Aber ist der Zusatz mit Absicht schon eine kleine Entschuldigung, falls es dir doch rausgerutscht ist und es der Empfänger ist?
Nein. Ich bin ein großer Freund davon, ich habe dich verletzt und darum bitte ich um Entschuldigung. Nicht, wenn ich dich verletzt habe, ganz sauber. Das ist eine ganz klare Geschichte.
Ja.
Und ich bitte auch um Entschuldigung, ich entschuldige mich nicht.
Ja.
Also deutsche Sprache ist sehr exakt, gerade in solchen Bereichen. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Nur manchmal weiß ich es nicht und manchmal weiß ich nicht, wann ist Humor und wann hört der Humor auf. Bei der MeToo-Diskussion habe ich sofort begriffen, worum es geht. Nämlich, dass ich in der Position als 50-jähriger Küchenchef, Inhaber des Ladens, der auch noch Fernsehkoch ist, einfach eine andere Wirkung habe bei einem 20-jährigen jungen Menschen, ob Mann oder Frau, als wenn ich mit meinen Küchenchefs, mit denen ich seit 20 Jahren zusammenarbeite, wir durch dick und dünn gegangen sind, eine Verbalität, eine gemeinsame Entwicklung haben, dass sich das nicht mehr gehört, auf bestimmte Art und Weise zu sprechen. Jetzt ist es ja aber so, eben gerade auch noch, ich habe ja eben gerade bei dir auch das Bällebad der Peinlichkeiten angesprochen. Aber das ist ja garstig nett. Das ist ja von mir auch ein Zeichen, und ich rede mich damit so oft raus. Je mehr ich jemanden auch so ein bisschen angehe, desto mehr Respekt ist das. Oh. Ist schwierig, ich rede nicht von heißen Sachen. Ich rede nicht von wirklich von Quälereien. Ich rede nicht von aktiven Sexismus, Rassismus, was auch immer, Körperlichkeiten, Verbalerniedrigungen, die hingeführt, ich nimm dich nicht, setz dich nicht im Keller auf den Stuhl und fange erstmal an, dir die Fehler vorzubeten und wie wertlos du eigentlich bist. Ja. Aber schon, wenn da ein Fehler passiert, ist bei mir einer der Standardsprüche, Iggy, morgen kaufe ich dir Schuhe mit Klettverschluss. wenn du zu blöd bist, eine Schleife drin. Das ist doch eine komplette Überzeichnung.
Ist auch witzig, das ist auch ein cooler Humor.
Du hast auch gelacht.
Ja, voll. Ich verstehe auch ganz genau, was du meinst. Aber bei mir war es halt damals so, weißt du, ich finde es manchmal, im Nachhinein finde ich es richtig schade, wenn mich damals einfach jemand an die Hand genommen hätte und mir,
ja.
Ne, ich war so ehrgeizig, ich war so motiviert. Aha.
Ach so, wow.
Guck mal.
Jetzt verstehe ich.
Jetzt wird hier aufgetischt.
Ja, danke schön.
Oder Ricky hier, unser Haus- und Hof-Drogendealer.
Ich glaube, wir
der
haben...
Der immer wieder hier die ganze Zeit die Bilder
macht. Was ist das, veganer Burger, ne?
Der Ricky, der mich jetzt in den Arm nimmt, ne?
Wir haben veganen Burger bekommen.
Seit vier
Dankeschön.
Jahren.
Vielen Dank.
Seit 4 Jahren deute ich an, dass er mit Drogen dealt. Dass er, wenn wir Stoff brauchen, bei jeder Aftershow-Party, call Ricky. So, das gibt irgendwie schon, es gibt, bei uns heißt es nicht Koks-Taxi, bei uns heißt es die Ricky-Rikscha.
Rick-Tax.
Die Ricky-Rikscha. Wegen der Nachhaltigkeit. Das ist, dass ich das erfinde, und natürlich bin ich noch nicht so dumm, unseren Drogendealer mit Namen in einem Podcast nonstop zu erwähnen. Ich meine, was glaubt man denn, wie blöd man sein muss, um wirklich, dass ich meine Quellen verrate?
Das wäre doof.
So richtig doof. Das will ich sagen. Also ab wann ist es Humor und ab wann ist es Beleidigung? Weil ganz ohne Humor
funktioniert es nicht.
Ich habe oft Humor, um der Welt selber den Schrecken zu nehmen.
Genau.
Und in vielen Bereichen des Täterhumors betroffen, aber es nimmt mir die Angst, es nimmt mir die Unruhe. Also gerade im
ich finde, so ein bisschen Spaß muss ja auch sein, ne? Also, wie viel Jokes kann man mit Ingwer machen? Mit so einer Ingwerknolle hatten wir vorgestern erst wieder. Kann ich die witzigsten Bilder zeigen, weil die halt einfach super lustig wachsen. Weißt du, wenn du dann damit rumspielst, ne, und meine Schwester hat auf einmal so einen Ingwer-Stinkefinger oder sowas, keine Ahnung.
Oh, da habe ich aber so viele Verwendungszwecke für Ingwer, die mir halt verbal, wo ich, das ist halt dark
und
wieder.
Ja, genau. Und man muss halt einfach erstens wissen, mit wem du diese Jokes machst. Das war halt meine Schwester. Dann musst du wissen, wo die Grenze ist. Und dann musst du halt auch gucken, wann die andere Person aufhört zu lachen, weil dann war es definitiv ein Schritt drüber.
So. Also ich hatte gerade einen Fall bei uns, da bin ich auch zu Recht für angezählt worden. Ich habe gefragt, hat jemand der Anwesenden eine bestimmte Art von Erlebnissen gehabt? Dann wurde es bejaht. Ich war aber schon im Punchline-Modus.
Bist du jemals nicht im Punchline-Modus?
Und hast rausgehauen?
Nein, und hab nicht rausgehauen.
Okay.
Dann habe ich jetzt, alles klar, seid ihr bereit für einen Punkt-Punkt-Punkt-Witz?
Mhm.
Und den ich wirklich brillant finde, also wirklich großartig. Und dann habe ich gemerkt, okay, da ist gerade ein bisschen atmosphärisch im Raum verändert. Und dann habe ich diesen Witz nicht erzählt. Aber der zweite Satz, das war der falsche.
Mhm.
Weißt du, was ich meine? Also der erste Satz, hat hier irgendjemand erstmal ab, okay, in welche Richtung darf man gerade Humor machen?
Mhm.
Wir sind alle, und zwar durch die Bank weg, sehr schwarz unter 4 Augen. Sehr schwarz, da hat jeder Dreck am Stecken, da bin ich mir hundertprozentig sicher.
Mhm.
Und zwar jeder. So, wir lieben nicht
Lukas nicht. Ich glaube, Lukas nicht.
Lukas auch.
Nee, glaube ich nicht.
Er hat gerade gelacht über Dinge, die ich da draußen gesagt habe. Lukas ist gerade Papa geworden.
Ja, aber ich glaube, Lukas hat keinen Leichenkeller. Das ist ein guter... Der ist,
soll so Leute geben, ne? Die
ja.
keine Leichenkeller haben. Nee, und nur eine kleine.
Wer denkt sich denn so, die stinkt doch.
Hast du schwarzen Humor? So, danke schön. Er nickt.
Okay, gut. Erzähl weiter.
Wo war ich jetzt?
Ich wollte einfach nur sagen, ja, früher, ne?
Ja.
Ich war ganz jung, ich kam direkt aus der Ausbildung.
Ich hau dir eigentlich die Schnauze, ey. Mit 33 früher, ich war ganz jung.
Nach der
Sebastian,
Ausbildung,
sag doch auch mal, ich muss
mit 33
alles
ist man doch,
gefallen lassen.
Ey, mit 33 ist man doch mal anders
ich will
drauf.
Ja, das
ist
das Schlimme
an dir. Oder nicht?
Früher, ich war, mit wie viel Giftigkeit willst du denn jemandem sagen,
dass er alt ist?
Du bist richtig alt. Früher.
Also so hast du das empfunden?
Natürlich, das ist Sender und Empfänger.
Okay, dann ist das
eine
Form von vegetarischen Burger und fühle mich wie Gammelfleisch.
Eine Form von He2.
Hast du gesagt.
Das ist eine Form von He2. Übrigens ganz kurz.
Du könntest widersprechen.
Diese Burger kommen aus dem Hatari. Es sollten eigentlich Grünkern. Bratlinge sein.
Ja, ja.
Die gab es leider nicht. Sie haben jetzt eine Variation von Bratling. Aber wir haben uns gedacht, das ist vielleicht, also mir schmeckt das sehr gut.
Ja, nochmal, also wer Burger ist wegen des Fleischgenusses, ist eh dumm.
Ja, also.
die Gurke, der Salat, die Soße. Oder hast du jemand schon mal den Fleischgeschmack vom, also wir reden jetzt mal von allgemeinen Burger, ne? Nicht von dem artisan gemachten Burger. Schmeckt immer nur der Ketchup und die Soße. Ja.
Also, aber erzähl bitte weiter, okay. Zora.
Ja, ich wollte einfach nur sagen, natürlich war ich direkt nach der Ausbildung, gerade 20, noch jünger als jetzt mit 33 und auch noch viel grüner hinter den Ohren. Und dann kam ich, kleine Maus, aus meinem familiengeführten Landhotel in dieses Sterne-Restaurant.
Und weißt du, mal sagen, und wir piepen es, wo das war? Okay.
Sagt dir was?
Das piepen wir, ja.
Aber der hat keinen Stern mehr, ne?
Und die Atmosphäre, da war so eklig. Ich war so klein, das hat mich so genervt, dass ich nicht einfach an die Hand genommen wurde und ich als irgendwie junge, talentierte, motivierte Köchin gesehen wurde, sondern ich war einfach irgendwie so ein Nervzwerg, der nicht schnell genug sein Mise en Place fertig gekriegt hat. Hab morgens um 7 angefangen, war nachts um 1 zu Hause und dachte dann irgendwann so nach 2 Monaten, ey, ganz ehrlich, habe ich gar keinen Bock drauf, was soll denn die Scheiße hier? Ich lass mich doch jetzt hier nicht 12 Stunden am Tag anschreien, komme überhaupt nicht hinterher, verbrennte Finger, alles nervt mich
und
einfach
Flitschen
nur.
Flitschen hast du gekriegt.
Flitschen von hinten, so
das
an die Ohren,
so
in der Ausbildung.
Boah, aber
fand mein Küchenchef auch total witzig, aber eine ganz nette Art, weißt du, der hat genau das Gleiche gesagt, ist doch witzig. Mhm. Weißt du, und ich stand da und hab jedes Mal fast geheult.
Wirklich?
Naja, das nicht, aber es hat halt einfach derbe weh mit seinen ekligen Wurstfingern, hat er mir da die Ohren fast blau geprügelt, so ungefähr.
Aber warum hat er dich geflitscht?
Weil es witzig fand.
Das habe ich auch gemacht.
Ja, ist halt nicht cool, gemacht. Weißt du, dann stehst du da konzentriert an deinem Messer, bist irgendwie im zweiten Layer, bist gerade voll stolz, dass du jetzt irgendwie feine Schnittlochringe schneiden kannst und dir flitscht einfach so ein Assi von hinten an die Ohren. So,
und da finde ich zum Beispiel Veränderungen, die ist gut.
Ja.
Ne, aber es, und jetzt keine Ausrede, es war früher so, aber du musst ja erstmal was falsch gemacht haben, damit du dich auch verändern kannst. Mhm. Sonst macht es auch Veränderungen keinen.
Ja, das stimmt.
Also deshalb da immer, und es ist nie eine Freisprechung, das war ja gang und gäbe, es war damals schon falsch. Nur die Wahrnehmung der gesamten Gesellschaft war eine andere. Und zwar der gesamten Gesellschaft.
Genau. Und das finde ich halt einfach schade, dass es damals für mich so gelaufen ist, weil ich glaube, dass ich sonst vielleicht oder höchstwahrscheinlich heute woanders wäre.
Warum?
Naja, nicht, dass ich unbedingt woanders sein will, aber ich glaube, es war schon gut so, dass es so gekommen ist, aber ich denke halt manchmal...
Dann wärst du so eine Arschloch-Sterne-Koch, so die auch wieder nur fürs Nadelöhr-Koch stellt. Dann hast du einen der schönsten Plätze in Hamburg.
Das stimmt.
Ha? Das ist doch der alte Spruch, eine Tür geht zu, viele gehen auf.
Aber ich muss natürlich sagen, gerade irgendwie als junge Jurorin zum Beispiel bei der Küchenschacht oder so, kriege ich schon oft so, ja, was will die da eigentlich? Die hat auch nur ein kleines Café, bla bla bla.
Von wem?
Ja, von den Zuschauern oder so, ZuschauerInnen. Und manchmal denke ich mir halt so, oder weißt du, wenn ich dann zum Beispiel...
von Christoph Rüffer.
Musstest du gerade nachgendern?
Ja, habe ich nachgegendert.
Du hast nachgegendert. Siehst du, ist nicht so einfach. Und du lernst gerade erst Deutsch. Ich spreche seit 50 Jahren Deutsch. So.
Jetzt habe ich den Faden verloren.
Ja, das ist meine Taktik.
Guter Punkt.
Das ist meine Taktik.
Du warst gerade bei der Küchenschlacht.
Bei der Küchenschlacht.
Genau. Innen. Ich habe immer das Gefühl, dass ich mich dann rechtfertigen muss. Auch als ich mit Steffen Henser zum Beispiel gedreht habe. Neben dem war ich auch wie so eine kleine Maus, weil ich dachte so, ey, oh Gott, ich kann eigentlich gar nichts. Was mache ich hier überhaupt?
Du bist nicht die Schwester von Henser gewesen.
Nein.
Auch nicht in der Sendung, der irgendwie tituliert worden.
Nein.
Was hast du mit Henser gemacht?
Das Familienkochduell.
Hörst du mir nicht zu, bei Wer bin ich? Rhetorische
doch,
Frage.
Was war das denn?
Das lief in der ARD letztes Jahr. Ja. Das war so...
Aber du weißt doch, dass Hensler Quotenkiller Nummer 1 ist.
Ja.
Also wie kann man eine Karriere beenden, bevor sie angefangen hat? Ja, stell dich an die Seite von Hensler.
Aber weißt du, ich hatte nichts zu verlieren. Ich war Jurorin mit Ali, Güngemüß.
Ja.
Steffen hat moderiert, also war es seine Sendung. Ja. Ich habe mega viel gelernt. Ich habe gutes Geld dafür bekommen. Ich habe die perfekte Jurorinnen-Ausbildung für die Küchenschlacht durchlebt. Und für mich hätte das eigentlich nicht besser laufen können.
Aber wenn du nach oben willst, musst du mit den Größten arbeiten.
Deswegen ist sie doch jetzt hier und ich stelle euch vor.
Ich droppe das ja auch nur mal ganz kurz am Rand.
Das wird
wurde auch schon mal angefragt für Kitchen Impossible.
Aber?
Da hatte ich noch keinen Laden. Da war ich noch im Klimansland. Da hatte ich noch die Kochsendung im Klimansland.
Darüber müssen wir auch reden.
Was?
Klimansland. Kochen. Hier, apropos.
Ja.
Einwurf.
Aber du hast Nein gesagt.
Ja.
Ich habe Ja gesagt, aber ich wurde nicht. Ich kam nicht in den Recall. Ich bin ausgeschieden. Vorher.
Recall?
Ich hatte keinen eigenen Laden. Ich war noch zu jung. Kitchen. Deswegen,
ihr habt einen Recall, so mit gelben Zettel?
Nein, deswegen bin ich nicht.
Nee, das ist wirklich jemand, der sich unter falschen Namen sicher nicht ranmachen wollte. Also jetzt bei
welches Hensler? Meier von Kitchen Impossible.
Ja, so. Ich bin übrigens für Carsten gerade wieder große also, Runde.
Damit Zora mal was essen kann.
Für die Aftershow-Party.
Tim, damit Zora mal was essen kann. Kleiner Einwurf. Liebes Fiete Gastro-Team, lieber Team.
Tim.
Ja, liebes Fiete,
Tim.
Liebes Fiete Gastro-Team. Als riesige, dass die Leute übrigens immer von Kitchen Impossible an Fiete Gastro schreiben. Nun gut. Als riesen Kitchen Impossible-Fan möchte ich euch gerne eine
halt
Aufgabe.
Benchmark, weißt du? Das ist die
ja.
Wie Messi und Ronaldo.
Jetzt hör mal zu. Kommt
wie viele Spieler kennst du noch?
Kommt von Lara. Möchte ich euch gerne eine Aufgabe für einen Kitchen-Gegner vorschlagen. Mhm. Ich war kürzlich in Buenos Aires und habe dort in San Telmo in der Indoor-Markthalle unglaublich gute Empanadas bei El Horneo gegessen. Wirklich?
Ja.
Diese sind zwar in der Theorie simpel, jedoch sind die Umstände, sie zuzubereiten, Enge der Küche, Menschenmassen auf dem Markt, besonders am Samstag und die Vielfalt an Füllmengen, meiner Meinung nach eine Herausforderung.
Absolut.
Die den Gegner zur Unterstützung der Aufgabe verleiten könnte. Mhm. Anbei zwei Bilder und ein Video. Ich kann bei Bedarf nachliefern. Liebe Grüße, Lara.
Ja, super Halle, super
Sieht voll Ding. Aus da.
Sag mal.
Sieht ein bisschen aus wie im Salzwasser.
Ah, oh, du blöde Sau.
Sag mal, du kannst nicht so mit Zora reden.
Warum denn nicht?
Das geht nicht. Ja, du hast keine...
nee, also. Ich kenne die.
Ja. Warst du auch schon?
Ja. Also es ist eine der bekanntesten Hallen, was lustig ist, was auch ein bisschen nervig wird gerade weltweit. Ich glaube, einer meiner ersten Auslandsdreherfahrungen, also mit Fernreisen, war Mexico City.
Hast du ja gleich das ganz Einfache rausgesucht, wa?
Ein bisschen außerhalb. Und ich war auf einem Foodmarkt, aber wirklich traditionell. Da war noch ein Hipster-Cool-Ding gar nichts. Da waren die Typen tätowiert, weil sie kriminell waren, aber nicht, weil sie eine Aubergine auf den Arm gepeikert haben. Und dann habe ich da gekocht und das war so geil, weil es war so falsch und es war so richtig. Das ist ja das Schöne am Streetfood. Eigentlich ist alles falsch für einen Koch, aber gerade da.
Irgendwie auch deswegen geil.
Aber genau deshalb wird es halt auch geil. Und jetzt ist so ein Trend zu beobachten und der ist ja nicht falsch. Er schaltet sich nur so ein bisschen gleich. Das ist wie eine gute Kaffeebar, an der ich in Costa Rica war mit Cold Brew und Blabla, aber die hätte auch genau dieselbe Bar, hätte auch in Berlin-Kreuzberg stehen können. Mhm. Oder in der Schanze. Und das, der Markt ist super, das Fressen ist geil und da sind auch richtig engagierte, junge Leute, die das alles da zur Perfektion treiben. Allerdings ist alles ein bisschen zu vollbärtig und zu tätowiert. Und nichts, dass ich per se was dagegen habe.
Also nichts
für Kitchen. Das ist manchmal nur das Klischee.
Also nichts für Kitchen.
Wer jetzt? Zoe.
Nein, dieses Restaurant. Ich finde Zora sollte nochmal in Recall zu Kitchen Impossible eingeladen werden.
Es gibt keinen Recall, egal was die dir erzählt.
Okay, also mir wurde erzählt.
Mhm. Bitte?
Diese Firma hat verschiedene KandidatInnen ausgesucht, kontaktiert, gefragt, ob sie Lust dazu hätten.
Produktionsfirma.
Ja. Genau. Mhm. Ich wurde kontaktiert.
Ja.
Und dann wurde das weitergereicht an den Sender und der hat sich dann für jemand anderen entschieden. So,
ja,
das ist
eine Entscheidungsebene, die manchmal an mir vorbeigeht.
Du, ich bin aber auch ganz froh. Damals, ich war noch sehr jung.
Ja, vielleicht.
aber heute würde sie es machen.
Und heute ist sie zu alt. Silfers in Deutschland. So, für die Alten haben wir Lia Linzler oder Cornelia Poletto.
Gibt keine Quote am Sonntag. Kannst du vergessen.
Und Mittelmaß wollen wir nicht.
So, und jetzt bist du Küchenschlacht. So. Und da bist du happy. Achso, und sie hat gerade den Mund voll. Also Tim, warst du schon mal in der Küchenschlacht?
Nein.
Wie ist das für dich?
Wie hast du eigentlich deine erste Sendung gekriegt? Wie bist du zum Fernsehen gekommen?
Humorvoll oder ehrlich?
Ehrlich jetzt.
Na gut, beim Humor wäre ich auch gecancelt worden für. ist das, also weiß man das nicht?
Ich weiß
sogar
nicht.
Ich erzähle dieselben Geschichten immer und
Wie
immer
warst
und immer
du da
wieder.
Bei der ersten Sendung?
Exakt dein Alter.
Okay.
2000 und...
Das bedeutet, das ist...
Eins ist, glaube ich, meine erste Fernsehsendung gewesen. Also ich war vorher schon mal so im Hamburg-Journal oder sowas, weil ich war damals, wie heißen das? Adjutant von Christian Rach.
Mhm.
Wir haben erst zusammengearbeitet, haben wir festgestellt, in derselben Küche ist es nicht gut. Mhm. Da hat er mir das Engel damals gegeben. Ne? Und das habe ich dann für ihn umgesetzt, etc. Und eigentlich relativ simpel. Es wurde in Deutschland, hat man endlich mitbekommen, dass Jamie wirklich geil ist, was der da macht. Dass sie was Jugendliches, was Frisches brauchen und nicht aussieht wie nach einem Verkehrsunfall.
Mhm. So.
All das haben sie nicht gefunden in der Kombination. Dann haben gesagt, okay, wir müssen Abstriche machen an einer Stelle. Bei mir war es das Aussehen. Und dann sind die bei mir anonym im Laden gewesen.
Ach, krass.
Und dann haben mich angeguckt. Wusste es nicht, habe die voll gelabert, weil ich zu faul bin, eine Speise gerade zu schreiben. Und habe einfach so bla bla bla. So, weil ich weiß ja, ich bin gut begabt, aber jetzt auch nicht übermäßig. Also muss ich da ein bisschen mehr Puderzucker drüber streuen, damit der Kuchen dann auch fachlich kompetent aussieht. Das habe ich verbal hervorragend getan.
Das ist ein gutes Bild.
Hab mich unfassbar beeindruckt. Dann haben wir gesagt, sieht scheiße aus, aber wir hören ihm gerne zu. Das ist so, der hatte uns.
Und dann haben wir ich wusste es tatsächlich wirklich nicht.
Und dann haben wir einen Piloten gedreht. Insgesamt 10 Folgen, also erst so ein Casting-Video und dann haben wir einen Piloten gedreht
Und das waren 10 Folgen damals, in 2 Wochen ausgestrahlt vor Weihnachten. Dafür haben sie Kochduell von der mal kurz runtergenommen, mich dahingesetzt und das war also so richtig das ging ganz schnell. Das war perfektes Timing. Das hat überhaupt nichts mit Qualifikation zu tun, sondern das war einfach perfekt. Das ist wie Claudia Schiffer, die war halt mit demselben Fotografen zufällig in derselben Disco und dann hat es halt geklappt. Ist sie die hübscheste der Welt? Glaube ich nicht. So, gibt bestimmt schönere oder andere, aber die treffen halt den Fotografen in der Disco nicht. Simple as it is.
Warst du aufgeregt?
Nee, ich hab wirklich ein Hyper-Ego. Das ist wirklich schlimm. Mhm. Ich war überhaupt nicht aufgeregt.
Auch nicht, als die Kamera direkt...
Nein, das ist mir egal. Ich weiß ja nicht, was da passiert. Ich mochte viele Dinge nicht, weil die Kamera nicht reagiert.
Ja, das nervt manchmal.
Die ist tot. Da passiert, ich habe das immer den Leuten erklärt. Erzählt doch, seid doch mal witzig beim Witze erzählen gegen die Wand. Ohne dass du dir wahnsinnig dämlich vorkommst. Mach das mal. Also sei mal interaktiv, lächel, mach dies. Da ist halt was Toses und du bist immer so, da ist ja niemand dahinter. Das hat mir große Schwierigkeiten bereitet bis heute. Deshalb ist auch das meiste, was ich heutzutage mache, neben die Kamera. Ich gucke ganz selten in die Kamera. Es ist so, brauche ich für mich, damit ich. Es muss immer ein Mensch dahinter stehen.
Verstehe ich.
Kannst du bitte damit aufhören? Das ist eine richtig schöne, spannende, emotionale Geschichte, die ich hier gerade erzähle.
Hier steckt
und wenn
eine
du mir
Parmesan
die 3 Minuten Aufmerksamkeit nicht kannst, kannst du bitte jetzt damit aufhören?
Jetzt. So, ist raus jetzt. Ist raus.
Entschuldige mal bitte. Das ist auch echt unhöflich, wenn du die alten Recken von ihren Erfolgen
merke,
der Vergangenheit.
Ich habe Fehler gemacht und es tut dir nicht gut. Ich entschuldige mich dafür.
Wow. Was? Nee, und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und lustigerweise, der einzige Unterschied zu heute ist, damals kam ich mir wahnsinnig berühmt vor.
Mhm.
Als ich meine ersten Sendungen hatte, habe ich mich gewundert, warum mich nicht alle erkannt haben.
Und jetzt, wo du berühmt bist, kommst du dir auch immer noch, kommst du jetzt nicht mehr berühmt vor?
Nein.
Echt nicht?
Nee. Gar nicht. Und es gab ganz oft Momente, wo ich rausgerissen werde von außen, weil ich so in meiner Welt bin und ich dann wirklich denke, hä? So, wieso jetzt? Woran haben die mich jetzt erkannt? Und dann denke ich, natürlich, das ist halt im Fernsehen. Besonders schon seit ein paar Jahren. Also es überrascht mich immer wieder. Also je vertrauter das Umfeld ist, in dem ich mich bewege und damit manchmal nicht die Bollerei, weil das ist ja auch ein Zielort, ist das für mich immer noch ganz eigenartig.
Wie ist denn der Ruf von so einem Tim Melzer in der Branche?
Zum Beispiel? Ja, das würde mich auch mal interessieren.
Aber mal ganz ehrlich, Tim würde das auch...
Aber so den Mund voll.
Ja. Okay, das habe ich seit 20 Jahren übrigens, habe ich den Mund voll.
Sei jetzt
das, da gönne ich dir eine Überlegung.
Das gehst du jetzt raus, oder was?
Ja, und dann gucken wir, ob wir das normal hören.
Ach so. Nee, aber Sekunde, du setzt dich schon hierher, während sie antwortet.
Oder ist das eine Pause, die ich auch kurz nutzen kann, um auf die Flasche zu gehen?
Wie wird denn der Tim Melzer
das wird
in der Gastro-Szene der vermeintlich jungen Menschen... Was denn?
Nee, ich mach weiter. Ich hab dich unterbrochen, entschuldige.
Was mit dir passiert? Hä? Was habt ihr mit Tim da draußen gemacht?
Gar nichts. Ein Mensch kann sich ändern.
In
er braucht nur
Minuten.
Die Chance dazu.
Ah, ja.
Ja.
Ja, finde ich gut.
Ja, bitte. Ja. So, was?
Was denkt denn die
das
junge...
Das würde mich nämlich auch interessieren.
Da ist er wieder. Was denkt denn die junge was redet denn die junge Gastroszene über die alten Recken Melzer und Co.? Aber eher Melzer.
Ja, würde mich in der Tat an einer Stelle, weil ich mir...
ich kann mir ehrlicherweise gar nicht vorstellen, dass du es nicht weißt. Du weißt doch, was du für einen Ruf hast, oder nicht?
Nee. Ich verfolge die Taktik, ich beleidige mich immer selber von Anfang an, damit ihr gar keine Chance dazu kriegt. Hm. Das funktioniert wunderbar.
Lässt psychologisch natürlich tief blicken.
Natürlich.
Psychologisch.
Hä? Das würde Tim sagen.
Psychologisch.
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 Ja.
Ja. Psychologisch.
Ja.
Der Ruf ist durchmischt. Man hört aus allen Ecken so ein bisschen Verschiedenes. Es gab ja eine Mitarbeiterin, wie du vorhin schon gesagt
Welche
hast.
Welche denn eigentlich?
Johanna Kaiser.
Ach, die ist
aber sie hat erst bei dir gearbeitet, dann bei mir und dann wieder bei Tim. Aber
da war der Kaiser beim König und hat gearbeitet.
Das ist ganz spannend. Da bin ich mal gespannt drauf, was da erzählt wird.
Ich glaube, ich sage da gar nicht so viel.
Doch, bitte.
Nicht also, zu mir.
Ja.
Ja, doch, sag mal.
Also es ist jetzt nicht so gut. Aber
kannst du sagen, warum?
Du, am Ende kriege ich Ärger, dass ich dich eingeladen habe.
Nein, das
gar
ist doch super.
Naja, schon. Also es ist halt schon alles sehr primitiv. Es ist viel unter der Gürtellinie, es ist laut und es wird geschrien. Und das ist natürlich das Bild, was man sich macht, wenn man die Sendungen guckt.
Ja.
Und das ist das Bild, was man sich macht, wenn man sich in meiner Bubble, und meinem Umfeld bewegt, weil sie wäre nicht so erfolgreich, die Sendung oder die Sendungen, wenn es nicht bei vielen anderen sehr gut ankommt. So. Und hinter den Kulissen ist es durchwachsen. Da gibt es von bis, ja, der macht sein eigenes Ding, der kommt und geht, wann er will.
Das ist mein Laden, ja.
Also jetzt nicht in deinem Laden, sondern hinter den Kulissen, so sage ich jetzt mal bei am Set, bist total nett, umgänglich.
Am Set, wen kennst du denn, der mit mir dreht, der sowas sagt?
Naja, es wird ja schon den einen oder anderen Mitstreicher zum Beispiel bei der Küchenschlag geben, die auch schon mal bei Kitchen Possible eingeladen waren.
Nein.
Wer ist da? Nelson Müller? Rüffer?
Vicky Fuchs?
Vicky Fuchs. Hier vom Elbchaussee.
Ja, aber das ist ja eine glatte Lüge. Also wer meine Arbeitsmoral anzweifelt, der soll die Fresse halten. Das kann ich ganz deutlich sagen. Das sind Vollidioten.
Sie erzählt ja nur, was sie hat.
Aber ich wehre mich ja auch nur. Ich sage, genau. Wer meine Arbeitsmoral anzweifelt, der soll die Fresse halten. Du wirst niemanden finden, der auf so unterschiedlichen Bühnen und Ebenen so, wirklich, so versucht, sich korrekt zu verhalten, zu benehmen und demjenigen den Anstand zu entgegenbringen, dass wir zusammenarbeiten. Die Viertelstunde, die wir haben, ist eine Standardviertelstunde. Ist so. Ja, weiter, aber finde ich interessant.
Jedenfalls
weiter,
gibt es auch voll viele, die sagen, netter Typ, witziger Typ, herzensguter Mensch.
Die haben recht.
Steht für sein Team ein.
Die haben recht.
Also ich meine, ich glaube, dass du die Bullerei, dass du ein sehr großes Herz für deinen Laden hast, das weiß jeder. So. Ja. Und ja, da habe ich auch noch nie irgendwas anderes gehört. Es ist tatsächlich durchwachsen.
Das finde ich ganz gut.
Reinhold Beckmann würde jetzt fragen, was macht das mit Ihnen, Herr Melzer?
Das macht das in mir, dass ich das seit vielen Jahren beobachte. So, dass ich wirklich genau auf der 50%-Ebene stehe. Ne? Also jetzt in Umfragewerten bin ich weitaus höher, aber in meiner Empfindung auch, dass ich genau 50% sind so, können mit mir überhaupt nichts anfangen. Und 50% finden das ganz gut, was ich mache. Was ich immer wieder faszinierend finde. Ich habe ja den Grimme-Preis bekommen.
Glückwunsch.
Zwei Grimme-Preise. Für ein Format, was sehr risikobehaftet war. Und dann, wo ich sage, okay, ich bin bereit, in meiner Position, die ich mir erarbeitet habe, mich so ein Konzept auszusetzen.
Quasi der Saal 2 unter den TV-Formaten.
es war sehr riesig. Also war nicht finanziell brauchen wir nicht drüber reden. Das sind so Formate, die haben keine Bedeutung auf der finanziellen Ebene irgendwie so. Es war zeitaufwendig und es war emotional ein Ritt und ich hätte mich. Also ich bin sozusagen in den Orkan des Shitstorms gegangen, hätte passieren können, ist dann Gott sei Dank nicht passiert, weil man mich sehen konnte, wie ich wirklich in der Gänze ticke und funktioniere. Bei dieser 50-50-Variante, damit komme ich ganz gut zurecht. Trotzdem ist das immer wieder, wenn da jemand sagt, so meine Arbeitsmoral sei, ne? Also das triggert mich komplett, weil der sagt, also jeder, der jemals bei mir angestellt war, wird in seinem Leben nicht die Hälfte von dem erarbeiten, was ich gearbeitet habe. Das wird nicht passieren mehr.
Aber ich glaube, es geht gar nicht so richtig. Es hat ja keiner in Frage gestellt.
Er kommt und geht, wann er will. Das ist so, das ist dievenhaftes Gehabe. Und da bin ich sowas von entfernt. Ich habe eine Bedingung beim Drehen. Eine einzige, das ist eine Tasse schwarzen Kaffee morgens, wenn ich anfange. Das war's. Ich hole mir mein Essen selber, ich kaufe mein Essen selber, ich organisiere alles. Also, weißt du, so nichts. Und das ist das. Und wenn dann so Sachen so gesagt, vorsichtig, das ist, wo ich auch Hensler immer wieder beschütze, der sagt, der ist so arrogant. Nein, der ist unsicher, wenn fremde Leute auf den zukommen. Und das passt nicht in dem Moment. Und ich bin aggressiv. Das ist der Unterschied. Ich baller halt raus. Ich sage, wenn da jemand kommt, irgendwie so und sagt, Entschuldigung. Ich sitze hier gerade mit zwei Leuten, wo ist ihre Erziehung? Und ich wehre mich auch mehr, ne? Also auch verbal stärker, aber nicht ich habe den Fehler gemacht, sondern da ist der Übergriff, hat schon längst stattgefunden. Und das meine ich mit so bestimmten Dingen, deshalb das andere, das kann ich akzeptieren. So das laute, prollige, das muss jeder für sich selber beantworten. Ich weiß, dass das Herz sehr viel reiner und sauberer ist als in vielen PC-Diskussionsrunden und ich bin so viel toleranter als so viele vermeintlich toleranzfragenden Gruppierungen irgendwie, wo ich so, ja, ist so, aber ist nun mal nicht deine Welt, sondern es ist unsere Welt und es gehören viele Meinungen dazu. Ich bin entwicklungsfähig, beweglich, irgendwie so. Aber Arbeitsmoral bei mir anzuzweifeln, darfst du nicht machen. Weil das ist, da bin ich so. Und
aber ist gut. Liest du dir so Klatschpresse und sowas durch über dich selbst?
Ja und nein. Also es gab eine Zeit lang, da habe ich mich gegoogelt, weil ich interessiere mich auch nur für mich. Und ich bin jetzt noch nicht Nummer eins im Umgang mit Dingern. Ich habe eine Zeit lang, inzwischen tue ich das nicht mehr, also so News und so ein Kram, weil einfach der Inhalt und die Art und Weise von Online-News-Bereichen ist noch nicht mal die Tastatur wert, die mir hergestellt worden ist, um den Scheiß reinzuschreiben, egal ob positiv oder negativ. Das nicht mehr, was ich noch manchmal mache. Aber ich merke es auch, die Wiederholung ist halt langweilig, ist so Kommentare.
Mm. So, ne? So. Ja, Kommentare sind teilweise echt, also ich habe...
So, Kommentare ist so, wo ich sage, ja, verstehe ich. Also ich hole mir gerne Applaus ab. Mm. Also wenn ich selber so sehr dran glaube, jetzt zum Goldenen Hirsch, zum Schwarzwälder Hirschen, da wollte ich wissen, was die Leute da, weil ich war so überzeugt von dem, dass wir das wirklich gut gemacht haben, dass es ganz besonders ist und genau das, dass wir eine Emotionalität hergestellt haben. Und da wollte ich gucken, hat das Publikum das genauso gesehen? Empfinden sie das genauso? Oder?
Also Rezensionen meinst du?
Nee, bin ich Rezension schon lange nicht mehr. Wie heißt denn das?
Rankings, Bewertungen.
Nee, Kommentare.
Kommentare.
Einmal Zuschauerkommentare. Ja, okay. So, das lese ich jetzt noch jeden Zuschauerkommentar von Kitchen Impossible? Nein.
Ist auch hart, die Kommentare. Ich habe ja bei YouTube angefangen und da hast du ja direkt, die Folge geht online und sofort wird loskommentiert. Ja. Und was dann da teilweise so abgeht, das ist schon manchmal echt, das kann man, glaube ich, gar nicht so wegstecken. Egal, was man für eine dicke Haut hat oder egal, was man glaubt, wie tough man ist. So, ich glaube teilweise, also es gibt ja auch schon total viele, die daran kaputt gegangen sind. Das ist ja kein Geheimnis. So. Aber das ist, hat mich immer interessiert, ob das jetzt nach so vielen Jahren bei dir auch noch so ist. Dass
also es gibt immer Triggerpunkte. Lustigerweise muss ich gerade drüber nachdenken, warum. Ich habe ja diesen Dollhase so gefressen.
Was hast du?
Den Dollhase so gefressen.
Ja, von der FAZ.
Von der FAZ, den Foodkritiker. So, dein Erstlingswerk, wo es darum ging, um Geschmack etc. überhaupt. Super, hat wahnsinnig viel geöffnet. Hat so. Ab dann ist er redundant geworden. Und der hat zwei Kritiken über mich geschrieben und seitdem nehme ich ihn auch nicht mehr ernst. Die eine war halt, dass ich nicht kreativ bin, so, sondern die Wiederholung in der Bullerei nichts Besonderes, halt keine Kreativität, wo er sagt, ich bin für die Tradition und nicht für die Kreativität. Also du kannst ja nicht ins Kino gehen und sagen, es ist aber ein scheiß Theaterstück. So, also halt die Fresse. und das andere ist irgendwie.
Das ist schön.
Ja, aber ich meine, was soll das? Was ist das für eine dumme Aussage? Also, das verstehe ich nicht. Mhm. Die Tradition im eigenen Land ist sehr schwer. Die ist richtig schwer, weil hier versuche ich ja zu kochen den Geschmack von ungefähr 80 Millionen Menschen. Mhm. Ich sag mal, ein Stück Fisch mit Sojasauce drüber, das können vielleicht 80.000 beurteilen, ob das gut ist oder schlecht. Die anderen lernen das kennen. Also da ist kein, das ist nicht, da kannst du schnell sagen, das ist richtig. Und bei dem anderen ist es, da hat er eben auch über eine Buchrezension irgendwas geschrieben und da weiß auch per se, es wird immer geschrieben über die Kochbücher und es wird immer mit der Schlechtswertung beschrieben, wo ich sage, du musst auch mal genau hingucken, weil wir jedes Mal innovativ, Foodsprache, Bildsprache, wir sind First Mover, wir sind nicht Second Mover in ganz vielen Bereichen. Und da hat er halt geschrieben, ich würde es nur fürs Geld machen. Und da habe ich gesagt, halt ein dreckiges Schandmaul. Also hör da, also bitte niemals meine Motivation in den Mund zu nehmen und sagen, ich würde. Du kannst fragen, was ist deine Motivation? Und dann kannst du mir Glauben schenken oder nicht. Aber setz bitte nichts voraus, was ich denke, was ich fühle, was ich vermeintlich sagen würde.
Das ist übergriffig.
Das ist komplett übergriffig und das lasse ich mir auch von niemandem bieten. Und da setze ich mich so zu Wehr. Das ist wie ein Foto machen auf der Straße, wo ich sage, bitte nicht, ich bin mit bla 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 unterwegs. Jetzt stell dich nicht so an, ein schnelles Foto, kannst dich ja mal kurz, das unterbricht die Beziehung zu der Person, mit der ich unterwegs bin. Und wenn ich sage, Digi, nein.
Ja.
So, wer ist arrogant? Ich? Oder der andere, der sagt, er hat Recht auf mich gerade in der Straße. Und da bin ich halt straight und das mag ich sehr an mir, dass ich da immer wieder das schaffe, auch deinen Glauben daran zu behalten und nicht einknicke und sag so, komm.
Knicke. So. Ich hatte überlegt, den mal einzuladen.
Wen?
Na, den Jürgen Dollhase hier.
Der wird nicht kommen.
Aber würdest du kommen, wenn er hier säße?
Ich habe das schon seit Jahren gesagt, irgendwie, weil das ist ja das einseitig eine Meinung zu in einem monothematischen, anbiedernden Themenheft wie der Zeit. Ja, die hat ja jede Zeitschrift, FAZ, Entschuldigung, so weit bin ich informiert, entzieht sich ja einer Neutralität. Alles, was wir lesen, machen und tun, hat eine Kommerzialität im Hintergrund. Niemand macht was umsonst, wenn er überdenkt. Und mit welcher Rechtfertigung maßt er sich an, meine Motivation anzusprechen?
Also ich möchte.
Warum macht er das denn? Weil er Geld verdienen will oder weil er gerne unbedingt
Clickbait.
Dankeschön.
Ich möchte an der Stelle mal auch die Lanze.
Aber ich finde das trotzdem gut zu hören.
Und Podcast-Kater,
darf ich noch mal was sagen?
Nein,
darf ich einmal heute was sagen?
Du hättest jetzt deinen Schnauzen. Sagen, Tim, ich bin immer wieder beeindruckt.
Aber Kritik nervt immer.
Ich find's immer, jetzt halt doch mal die Klappe. Ich find's immer wieder wirklich beeindruckend aufs Neue. Halt doch mal dein Maul jetzt, bitte. Ich find's immer wieder beeindruckend, wie sehr du Kritik dir anhörst. Also da gehört ja auch was dazu, dass du den Gästen, und das wird ja nicht geschnitten, es werden viele, viele Zuhörende mitbekommen, dem dann auch entgegengehst und dir die Scheiße anhörst. Also finde ich schon, muss ich schon sagen, das macht auch nicht jeder.
Auch Veränder.
Macht auch nicht jeder.
Ja, den Sinn genau.
Also insofern, Tim, Chapeau.
Gutes Beispiel.
Selbst
fragen wir es auch Sie mal. Was hältst du heutzutage, was ist ein angemessener Preis für ein Hauptganggericht?
Ja, Unrecht hat er nicht. Lukas kam gerade rein und hat Tim das Mikrofon mal an seinen Mund, weil
was Podcast. Hältst du für einen angemessenen also wir reden jetzt, du bist in einem jungen Viertel. Du bist einer gewissen Jugendlichkeit. Jetzt haben wir ja schon gehört, du hast investiert. Du musst auch noch deine Miete bezahlen, deine Familie ernähren. Du musst deine Mitarbeiter bezahlen.
Ja.
Jetzt mal so unabhängig des eigentlichen Warenproduktes. Ne? Was hältst du für einen angemessenen Preis für einen Hauptgang?
Also ich bin auf jeden Fall bei über 20 Euro. Und ich würde jetzt einfach mal so eine Range, natürlich auch noch ein bisschen gerichtsabhängig, zwischen 20 und 28 Euro sagen. Anbetracht der aktuellen Situation, der ganzen Kosten, die du nicht nur für die Ware hast, sondern mit dem ganzen Scheiß drumherum. Mit den Investitionen, mit den Mitarbeitern, die natürlich auch alle fair bezahlt werden wollen. Ich stelle jetzt meinen ersten Azubi ein im August. 1000 Euro kriegen die jetzt mittlerweile. Ja, richtig krass, Gott sei Dank. Aber das muss man sich halt auch erstmal leisten können. Ich habe 285 in meinem ersten Layer bekommen. So. Und sowas muss alles bezahlt werden. Und deswegen hätte ich das jetzt so angesetzt.
Ist das wie viele Plätze?
60.
60. Bei Vollbelegung oder Doppelbelegung oder Vierfachbelegung? Was willst du machen?
Maximal doppelt.
Maximal doppelt, 120. Also wenn du pro Kopf umsatz, du wie viele Tage geöffnet?
7.
Wie viele Mitarbeiter?
Wissen wir noch nicht ganz.
Naja, ihr müsst ja ein Business
machen. 15.
Und dann funktioniert das schon nicht mehr.
Ist so. Das ist so hart, ne?
Und deshalb interessiert mich, warum sagst du 20 bis 28 Euro? Wir reden jetzt mal von richtigem gekochten Essen.
Wir reden von richtig gekochtem Essen, einfach weil ich natürlich davon ausgehe, dass Mädels und Jungs und Freunde, Familie, junge Erwachsene aus dem Umkreis hier, gerade Schulterblatt, wie sie sich hier bewegen, nicht bereit sind, noch viel mehr dafür auszugeben.
Also du bestimmst nicht den Preis, der Verbraucher bestimmt den Preis.
Ja.
Das wird zur Folge haben, dass du entweder deinen Mitarbeitern nicht den richtigen Lohn bezahlst, dass du das Produkt nicht richtig einkaufen kannst, dass du verzögerten Zahlungsverkehr eingehst oder am Ende des Tages drauf bezahlst.
Ja, wir haben aber ja auch noch, also der Laden wird ja nach wie vor die Bar haben als solches. Auf Getränke hast du natürlich eine ganz andere Marge, das heißt das Restaurant, Bar und der Laden wird einfach immer auf sein. Du hast natürlich auch einen krasseren Mitarbeitereinsatz und du musst natürlich auch dafür die ganzen Waren haben, ja klar, aber wenn du von Frühstück, Mittag, Kaffee und Kuchen und Abendservice plus Bar, dann sehe ich schon Potenzial, dass das sich trotzdem trägt, weil du natürlich andere...
Es wird sich tragen, aber es ist kein Geldverdiener.
Ja, das ist aber unser großes, das größte Risiko.
Der Herd geht kaputt, Garantie ist abgelaufen, du musst neu kaufen.
Ja.
Viel Spaß. Ich finde das gut. Also ich finde das gut. Ich denke ja auch so. Ich versuche auch wirklich viel zu machen. Aber es gibt halt Grenzen und da muss man einfach mal realistisch sein, weil junge Menschen das nicht wollen. Dann ist das so, dann müssen junge Menschen, wenn du junge Menschen haben willst, muss man ein Angebot für junge Menschen kreieren.
Ja, genau.
Aber nicht zu Lasten des Produktes und nicht mehr zu Lasten der Mitarbeiter.
Aber das ist sehr gut.
Und auch schon gar nicht mehr zulasten des Betreibers.
Ja, ich weiß. Das ist unser größtes Problem. Wir machen immer alles mit viel zu viel Herz, mit viel zu viel Liebe.
Mit viel zu viel Selbstausbeutung.
Und mit viel zu wenig Geld.
Zahlen eure Freunde und Bekannte den vollen Preis als Gäste? Oder machst du da dann einen Special-Preis?
Ja, ich mach schon meistens einen Special-Preis.
Wie ist denn das? Ist das klug?
Nein, ist nicht.
Aber die Freunde verstehen es nicht? Oder?
Nicht besonders viel.
Aber also das
halt, ich gerade in deiner Phase, bei mir ist was anderes, ne? Das ist so, wo ich sagen kann, ja, das hat ja oft Geschäftskonzepte, Ideen. Also das ist jetzt, wo du sagst, mach's ein bisschen schöner oder ich kann es mir auch leisten. Gerade als Existenzgründer würde ich mal sagen, bitte nicht an das Werk rangehen, was du sowieso machst. Du kannst kreativer sein in dem Umgang dessen mit. Kauf einen separaten Alkohol ein, offiziell natürlich bitte, ne? Also das war jetzt nicht hier die, also nicht, dass du in die Tanke holst und aus dem Barvermögen Alkohol einkaufst, den du dann umsonst ausschenkst. Das ist früher eine gängige Praxis gewesen. sondern den du separat führen kannst und den auch kontrolliert ausschenkst. Dein Produkt, das verstehen die Leute nicht. Wenn du 4 Leute einlädst auf die Hälfte, bedeutet, dass die anderen 8 das Doppelte konsumieren müssen, damit du wieder auf den Schnitt kommst.
Ja.
Das heißt, du lädst nicht nur 4 ein, sondern du lädst eigentlich 8 ein. Das ist das ganze Ding. So, und das unterschätzen Leute.
Aber weißt du, wenn du so einen Laden jetzt vor allem an dem Standort hast und dann hast du einen Hauptgang für 32, 36 Euro, die Leute gucken sich draußen die Karte an und denken sich so, ja, ganz ehrlich, ich gehe gegenüber zum Portugiesen, das ist ein Portugiesen Viertel, da sind super viele Restaurants nebeneinander. Da kriegst du ein Aperol für 6,50, da kriegst du eine Pizza oder ich weiß gar nicht, was es da
gibt. Die haben auch vor 20 Jahren aufgemacht. Nochmal, das ist, wie es ist. Das ist genau das. Als ich aufgemacht habe, wurde ich auch in der Straße angegangen für Gentrifizierung und es gab einen schönen Moment, wo eine Dame vor mir stand mit 2 Plastiktüten von einem Discounter und mich bepöbelt hat, ich würde hier das ganze Viertel zerstören. Und da bin ich eine junge Frau, seien Sie mir echt nicht böse, aber das sehe ich komplett anders. Ich kaufe hier im Viertel meine Ware ein. Sie kaufen bei einem Großunternehmen ein, dessen Euro, den er eintippt, niemals in dieser Ecke landen wird. Ich tue das. Ich bezahle Arbeitskräfte. Da haben wir eine ganz komplette Vorstellung. Wenn Sie aufhören würden, den Scheiß da zu kaufen, dann hätten wir auch nicht die Abwanderung von kleinen Unternehmen, kleinen Anbietern. Also dann hätten wir auch den Wandel nicht. Und wenn das Viertel möchte, dass hier das so bleibt, wie es ist, dann muss es das auch mit Konsum schützen. Und wenn der Konsum, und das ist ja immer so ganz gerne, die Leute greenlabeln gerne nach außen, aber eigentlich nur bis zur Hausschwelle.
Ja.
Verstehst du, was
ich
meine?
Ja, schon, auf jeden Fall. Aber ich finde halt, das ist so ein schmaler Grat. Man muss, finde ich, da irgendwie so ein gutes, gesundes Mittelmaß finden.
Darum geht's.
Ja, genau.
Aber du machst kein gesundes Mittelmaß. Darum geht's. Das ist ja, was ich dir nur sagen will.
Okay.
Also das Transit ist ja quasi auf deiner Höhe. Mhm. Das läuft, glaube ich, ja verhältnismäßig gut, oder? Es ist auch jetzt nicht ganz lowpreisig unterwegs. Dann ist daneben, glaube ich, die Grüne Flora, ein verhältnismäßig hochpreisiger Blumenladen. Mhm. Das Haus 73, sehr alt eingesessen.
Ja, die Preise, da kann ich ja
gar nicht. Nee, ist ja eh nur Bier. Dann hat man noch den Bar und die Club unten. Wie heißt das gleich? Also egal, es ist ja eine etwas höherpreisigere Chef Brody oder sowas.
Chief Brody, genau.
Brody.
Ja, aber von der Grundsätzlichkeit nicht. Von der Grundsätzlichkeit ist das ist Schanzenviertel ein Niederpreis und es sollte auch so bleiben. Also, ne? Also deshalb ja auch, guck mal, bei mir, das Fleisch kostet sein Geld, aber das Fleisch kostet Geld. Mhm. So, das Stück Fleisch, was ich verkaufe, kostet Geld. Das, was ich mache, kostet Geld. Dass der Schanzenhof da so steht, ist zum Teil der Bullerei zu verdanken. Das kostet Geld.
Ja.
Das ist mein Geld, das kostet so. Und noch bin ich nicht in der Lage, eine Gemeinstiftung aufzubauen und nur noch ins Viertel zu. Weißt du, so einfach nur aus dem Guting. Das konnte ich mir auch erarbeiten. Aber manchmal ist es eben halt ein gutes Miteinander, hat auch eine gewisse Relevanz. Aber das soll jetzt auch gar nicht negativ klingen, aber mich hat das jetzt gerade nur interessiert.
Das ist auch eine völlig berechtigte Frage, weil das ist einer unserer größten Punkte, an denen wir arbeiten müssen, ne, damit wir als junges Unternehmen irgendwie auch in Zukunft coole Sachen machen können.
Aber
man muss, glaube ich, einfach sich trauen. Wir müssen uns einfach trauen.
Genau, also eingangs des Gesprächs heute fiel es ja irgendwie, du traust dich was sozusagen, dich jetzt selbstständig zu machen. Es ist ja wirklich höchstwahrscheinlich nicht der goldrichtige Zeitpunkt, aber es ist ja unheimlich wichtig, dass du es machst oder dass es Leute wie du gibt,
die das machen.
Die das machen, ne?
Ja, also, das ist der Motor. Das ist der Motor unserer Branche.
Früher war es immer, Gott sei Dank, da konnten wir unseren Kram machen, ohne dass da irgendein Großunternehmen oder eine Industrie kopiert hat. Heutzutage sind die schnell, die beobachten die Märkte ganz genau. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal bei McDonald's auf Mallorca die Imshare-Stühle gesehen habe. Mhm. Also, ihr seid Plastik, so hört auf mit dem Scheiß, weil das dann so der Design-Look wurde. Mhm. Weißt du, so die adaptieren natürlich auch. Und das machen sie ja nicht, weil sie es schön finden, sondern das machen sie, um auch da Trittbrettfahrer zu sein. Und andersrum auch, ich gucke gerade was. Ohne einen Namen zu nennen, bitte. Es gibt Kartoffelpuffer.
Ich liebe Kartoffelpuffer.
Mit Creme Fraiche, Kaviar und Rindfleisch.
Aha. Okay.
Isst du Fleisch?
Ja, aber.
80 Euro. Ist das noch vertretbar oder nicht mehr?
Nein. Ich hab doch erzählt.
Ist das da, wo es auch einen Salat für 75 Euro gibt? Ja.
Wo ist das? Mm-mm. Das piepen wir doch. Wir piepen das doch.
Was ist mein Hassladen in Hamburg?
Der hat doch mal, war das nicht mehr?
Mein Künche.
Ja, genau. Sag mal.
Ja, genau. Ja. Ach so, ja, okay, wo das Brot zu teuer ist.
Wo alles ist.
Dankeschön. So, da verliert sich was. Das ist unseriös. Das muss man aber sagen, da bin ich als Gastronom, schäme ich mich für meine Branche auf dem Level, weil es ein verzerrtes Bild abgibt. Aber genauso denke ich immer, so will ich euch packen. Nein, ihr könnt bitte nicht zu günstig werden. Das Schweinski-Konzept funktioniert in unserer Form der Gastronomie nicht. Und das meine ich jetzt nicht, das meine ich nicht blöd Schweinski gegenüber. Es ist Handwerk, Menschen, Zeit, Investitionen. Es muss irgendwann, ihr dürft euch nicht mal. Und wir haben das alle hinter uns. Und wahrscheinlich muss es sogar so sein, aber ich flehe mal so drum, die jungen Leute, die ihm dort essen gehen, es ist nicht teuer, außer ihr mögt es nicht. Ja. Dann wird was teuer. Wenn ihr es scheiße findet, dann ist es teuer. Aber solange ihr es mögt, ist es nicht teuer. Na du?
Aber du sagst ja immer wieder, dass du zum Beispiel sehr darauf achtest, dass bei dir im Laden es nicht zu teuer ist.
Richtig, ne? Achte ich drauf.
Und
aber auch nicht mehr zur Selbstaufgabe.
Genau.
Genau.
Es gibt ein Produkt, was ich komplett beisponsor, weil das wichtig ist für das Puzzleteil Bullerei.
Beisponsor heißt, du zahlst es.
Ich verdiene kein Geld dran.
Genau.
Wenn ich verkaufe, verdiene ich kein Geld dran.
Du müsstest eigentlich mehr für das Gesamt.
Ich müsste sehr viel mehr dafür nehmen, aber ich denke, so insgesamt für das Gesamtkonzept ist es nicht gut. Ich möchte das Produkt anbieten. Also gehe ich über die Mischkalkulation. So, ich weiß ungefähr, wie viel ich davon verkaufen muss oder darf, auch dürfen. Das hat auch was damit zu tun, weil wenn ich es nur verkaufe, dann verdiene ich überhaupt kein Geld. Das macht gar keinen Sinn. Aber ich gucke dann, ich brauche dieses Produkt, damit das Gesamtkonzept vielleicht in sich stimmig ist und dann über die Menge der anderen verkauften Gerichte hole ich mir das sozusagen entweder rein oder ich verzichte an dem Teil ganz bewusst auf Gewinn.
Und das machst du dem Gast zuliebe?
Das mache ich der Bullerei zuliebe, damit eben dieses, weil Preis-Leistung ist ja eins der sensibelsten Themen in der Gastronomie. Teilweise wundere ich mich, wie dumm die Leute sind, wie viel Geld sie für was für Essen ausgeben.
Ja.
Und dann wundere ich mich manchmal, warum wird derjenige jetzt angezählt für seine Preise, weil das ist richtig gut, das ist Handwerk, das sind tolle Produkte.
Ja.
Da kann man ruhig mal etwas generöser sein. Also jeden Kaffee bei Starbucks halte ich für wahnsinnig dumm. Wäre richtig ficke blöd. Wenn man nicht drumherum kommt, kaufen Kaffee bei Starbucks, ist mir egal. Aber bei Starbucks zu kaufen und irgendwo eine Preisdiskussion im gastronomischen Bereich anzuzetteln, halt die Schnauze. Rede nicht mit mir. Also, und ich versuche immer rauszuwählen, wenn jemand sagt, Mensch, sie sind aber ganz schön teuer. Versuche ich zu fragen, was konsumiert er sonst so im Leben? Und wenn dann, und du findest immer die Sollbruchstelle. Das ist die Wertschätzung halt. Ne? So, brauche ich gar nicht reden. Aber ich bin auch, und jetzt bist du auch gleich wirklich mal dran, ich rede viel heute.
Nee, es geht.
Ja, heute rede ich echt viel.
Ja, das meinte ich damit.
Das ist so ein junges Wesen und ich möchte mich schützen vor sie stellen. Und dann mach's nicht. Die Arroganz des Alters. So, kommen wir mal zum anderen Thema.
Also ist das Sexismus, dass bei dir nur Frauen arbeiten dürfen?
Dürfen gar nicht.
Oder tun?
Nein.
Warum arbeiten nur Frauen bei dir?
Ich glaube, weil wir zwei junge Geschäftsführerinnen sind, die sehr, sehr attraktiv für junge Frauen als Arbeitgeberinnen sind. Also ich glaube, das ist einer der Hauptgründe, dass man das Gefühl hat, dass man bei uns irgendwie Vertrauen findet in dem Arbeitgeber, in der Arbeitgeberin.
Also das heißt aber...
Aber bei uns arbeiten aber auch Männer.
Aber irgendwo habe ich gelesen, dass bei dir nur Frauen
arbeiten. Hinter den Kulissen.
Unten.
Das Geld, und im Keller, wo das Geld gezählt wird und die Mitarbeiter dann auf den Schirm gesetzt werden.
Nee.
Okay, also dann ist das eine Fehler.
Aber wir kriegen einfach extrem viele Bewerbungen von Frauen. Kann ich nur darauf schließen. Anders weiß ich jetzt auch nicht, warum.
Ja, man sucht seinesgleichen, oder?
Ich habe kein Restaurant.
Seinesgleichen von Interesse, ist eine Kombination aus Angebot, Interesse für das Produkt, was es ist. Und natürlich, ich meine, es wird die Hälfte der Mitarbeiter, die sich bei mir beworben haben, haben sich hoffentlich auch meinetwegen bei mir beworben. Für die Werte, für die Attitüde, für das, was ich so auch meine.
Wie ist denn deine Quote in der Küche?
Jetzt gerade wieder, wir müssten 15% Frauen sein. 15 bis 20. Mhm. Wir hatten mal halb-halb.
Krass.
Im Service wechselt es immer komplett. Mhm. Also entweder habe ich nur Frauen oder nur Männer. So, müssen wir mal wieder. Also das ist ganz drollig zu sehen. Das ist fast immer identisch. Grundsätzlich ist, dass wir kaum erwachsene Frauen finden.
Wir haben tatsächlich auch, im Service haben wir nur Frauen, fast auch noch nie so richtig Männer gehabt, die länger geblieben sind als ein paar Monate. In der Küche haben wir 3 Aushilfen, aber ansonsten tatsächlich, ja, ich glaube wirklich, man sucht seinesgleichen.
Macht das einen Unterschied?
Ja.
Wirklich?
Ich finde schon.
Okay, sag mal.
Die Atmosphäre ist schon, glaube ich, eine andere. Mhm. Also Frauen unter sich ist auf jeden Fall, glaube ich, was anderes. Wir haben
also dreckiger.
Sauberer.
Ich meine verbal.
Wir sind halt irgendwie alle auch total gut miteinander befreundet, so, und deswegen ist es einfach so ein super angenehmer Umgang, angenehmer Vibe. Ich weiß nicht, ich glaube schon, dass es insgesamt dadurch weicher wird. Weißt du, Frauen wird ja zugeschrieben, dass sie weichere Wesen sind, und ich glaube, da, wo viele Frauen arbeiten, ist auch ein weicheres Umfeld.
Also ich sag mal so, ich habe ein weibliches Umfeld, ne, und wenn das weibliche Umfeld in sich geschlossen zusammen.
Meinst du, wir sind richtig schmutzig, oder was?
Alter, so hab ich noch nie gesprochen mit irgendeiner meiner Freunde.
Im Arbeitsumfeld?
Im Freundesumfeld. Du sagst doch gerade, ihr seid alle befreundet. Und deshalb
ja,
ist
aber
alles
wir sind
ein bisschen
ja trotzdem bei der Arbeit.
Nee, ihr seid trotzdem im geschlossenen Umfeld. Also das ist so wie die Herren- und Damentoilette. Die schmutzigsten Orte in der Gastronomie sind die Damentoiletten.
Das stimmt allerdings.
Das stimmt. Das ist so, das ist immer das, wo ich sage, ja, schönes Klischee, das wir da aufrechthalten. Und ich möchte eins aufrechthalten, wenn ihr pupst, dann ist es wirklich wie Aprikose. Aber dann gibt es Realitäten, zu denen man wieder hingucken kann.
Ja, wir haben nur ein Klo.
Und das ist nur wirklich hier Doppelmoral hoch 10, zu sagen, bei den Frauen ist weicher. So. Ihr habt, wenn ihr untereinander seid, ich habe noch nie so respektlos und noch nie so unterirdisch und detailversessen über das andere Geschlecht gesprochen in einer reinen Männerrunde, wie ihr das tut. Noch nie.
Das wirklich. Kann ich mir
in
nicht.
In 52 Jahren nicht in die Nähe dessen gekommen, das Niveau, was ihr betretet. Das ist also.
Ich weiß nicht, was du für einen Freundeskreis hast.
Es ist alles das Gleiche. Alle in Sack mit dem Knüppel drauf, triffst immer die richtige.
Nee, das würde ich so nicht unterschreiben. Nee,
ich auch nicht.
Lukas, auf welcher Nummer ist Essen und Winken? Weißt du das?
Oh, ja, stimmt.
Ah ja, pass mal auf, ich habe ja noch was. Tim,
ja, nee, ganz kurz. Hast du denn ein Thema, was du mal zum Besten, weil das ist jetzt gerade auch für mich, manchmal, wenn ich wirklich interessiert bin, fühle ich sehr große Monologe. Mhm. Das ist mir aufgefallen.
Tim ist immer sehr interessiert.
Nein, aber wenn ich interessiert bin, dann fühle ich auch Monologe.
Aber wir haben doch jetzt bis jetzt einen ganz guten Dialog gefühlt,
ist
gefühlt
schon
oder
so,
nicht?
Ne?
Ja, finde ich schon. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass
ich
hier nicht zu Wort gekommen bin.
Ich würde jetzt den Redeanteil nicht auf die Waage legen wollen. Aber gibt es ein Thema, was du außer...
Ja, wir haben schon auf dem Ohr, aber du hörst ja nicht mehr.
Nee, wie denn auch?
Ja, dann setz doch mal auf.
Ich rede ja noch. Warum soll ich denn mir was anderes aufs Ohr gehen? Was ist denn los mit dir?
Ja, bevor du Zora fragst, was für ein Thema sie noch hat, hätten wir hier noch eins, was wir abfrühstücken können. Das würde mich nämlich interessieren.
Essen und Winken.
Schmeckt oder schmeckt nicht?
Doch, ganz hervorragend.
Ah.
Also in dieser preisgekrönten Podcast-Rubrik Essen und Winken geht es ja immer
die einzige,
darum.
Die wir haben, ne?
Ja, aber die ist preisgekrönt.
Es tut mir leid.
Blauschimmelkäse.
Das ist
Essen oder Winken?
Das ist wie der Tulpenladen hier in der Schanze, der nur Tulpen verkauft und sagt, aber Tulpen gehen bei uns immer wie geschnitten Brot.
Aber das ist ja eine Lüge. Verkauft ja nicht nur Tulpen. Ja,
aber immer nur eine Blume.
Nee, das stimmt auch nicht. Nein.
Okay.
Guck doch mal hier dein einer Mitarbeiter.
Ich kaufe bei der Flora.
Ja, nee.
Doch.
Aber gemischt.
Ich kaufe bei der Flora.
Du privat.
Ja.
Ja, okay, du privat. Also, Blauschimmelkäse. Komm, Freunde, essen oder winken?
Winken.
Wirklich?
Du guckst sehr angewidert.
Wirklich?
Das schmeckt doch so eklig nach so richtig alten Bauchnabelinhalt.
Schön. Tim.
Ich bin da einfach.
Lukas hätte das, gerne ein Mikrofon.
Auch dieser. Also, ich, mir ist natürlich sehr bewusst, dass das alles so soll, aber diesen Schimmel da zu sehen, kann ich mir nicht überwinden. Rotschimmel, Weißschimmel esse ich total gerne, aber bei Blauschimmel, das finde ich so räudig.
Wirklich? Wo bist du groß geworden?
In Zeven.
Wo ist das?
Da, zwischen Bremen und Hamburg, Niedersachsen, was beim Klimasland.
Was für ein Elternhaus?
Meine Eltern sind beide Gärtner. Mein Vater liebt den ekligsten Käse der Welt. Er isst es pur, beißt dabei in eine Zwiebel wie in einen Apfel und liebt es sehr. Gewürzgurke dazu. Aber ich, nee, für mich irgendwie nicht. Du bist so richtig überrascht gerade.
Ja. Du isst es gerne, oder was?
Hm?
Du isst es gerne?
Ja. Also A, esse ich es wirklich wahnsinnig gerne. Und das ist immer so, ich weiß immer gar nicht, ob ich überhaupt Leute aus der Kollegin ernst nehmen kann, die keinen Blauschimmelkäse mögen. Das ist doch eins der aufregendsten geschmacklichen Reisen, die man machen kann. Mm-mm. Da passiert ja richtig. Was magst du denn sonst noch nicht? Jetzt bin ich mal gespannt.
Innereien.
Wirklich?
Und noch? Sag's doch nochmal.
Und noch?
Ansonsten.
Doch, ich hab hier noch Gänsestopfleber stehen.
Ja.
Warum das?
Ich find's einfach irgendwie eklig. Es schmeckt mir einfach nicht.
Es schmeckt ja nicht. Aber mir schmeckt es wahnsinnig gut. Ich halte es nur für ein falsches Produkt.
Ja, das davon mal ganz abgesehen.
Mir schmeckt es gut, aber ich halte es für ein falsches
Produkt. Nee, ich finde, es schmeckt nicht und es ist scheiße an sich.
Also Innereien und Blauschimmel. Also es ist noch fast, als wenn du sagen würdest, Rollmops mag ich auch nicht. Dann,
doch, da,
okay, gut.
Heringssalat, Rollmops, Matjes.
Na, es gibt einfach, es ist ein bisschen, also Blauschimmelkäse als auch Innereien ist sowas wie der Feuilleton der Kulinarik.
Blauschimmelkäse ist der Feuilleton der
Kulinarik. Ich weiß, dass das in einer. Also, du bist nicht der Erste, der so
reagiert. Gutes
Zitat. Weiß.
Aber das ist mir, so dieser Blauschimmelkäse, das gibt einen so eine Nuance, die zieht so hart in die Nase und da setzt bei mir einfach sofort dieser Wirkreiz ein. Das ist so eklig.
Hm. Weißt du nicht. Hast du einen großen Bruder oder einen kleinen Bruder?
Großen.
Kann das sein, dass er dich früher zum Boden gerungen hat und dann seine stinkigen Füße durch dein Gesicht gewischt hat? Weil das ist sehr oft eine Bruder-Schwester-Geschichte. Und und die Füße waren so benutzt, dass wenn man dazwischen den Finger reibt, dass da sich so kleine Brösel bilden.
Genau.
So, und wenn er dann so.
Eklig.
Du meinst, das ist mir ein Trauma aus ihrer Kindheit.
Ja,
das ist eine echte Abneigung gegen das.
Muss eine Historie
haben. Also, Produkt Blauschimmelkäse.
Es gab das bei uns zu Hause immer. Wir hatten früher auch so Schafe und Ziegen im Garten. Meine Mutter hat auch selber Käse gemacht. Das habe ich alles geliebt, alles gegessen. Super lecker. Aber sobald ich diesen blauen Schimmel sehe, hört es bei mir irgendwie auf.
Okay. Ja,
Gorgonzola-Soße, Rahmsoße ist so das höchste der Gefühle, aber das zählt ja eigentlich nicht so richtig.
Ja, das geht auch. Aber es ist fair genug, aber trotzdem, ich bin empört. Wir hatten schon mal hier so einen Freak sitzen, der Tomaten nicht mochte.
Das verstehe ich.
Da war ich genauso.
Das habe ich aber nicht verstanden.
Da war ich wirklich empört.
Was magst du denn nicht?
Nix.
Du isst alles?
Ja. Also es gibt Langeweile, mag ich nicht. Und was ich momentan nicht mag, ist der Munchie-Punch-Geschmack.
Was ist das?
Der Munchie-Punch-Geschmack.
Ja, was könnte
derzeitig
das sein?
Derzeitig ist Munchie-Punch überall angesagt.
Munchie-Punch?
Ja, ist alles viel mit viel.
Ja.
So, ich vermisse manchmal das...
Die Einfachheit.
Das schlichte, saubere aus... Also wir hatten neulich ein komisches Gericht bei uns auf der Karte, was ich dann auch geändert habe. Irgendwie so ein Karotten-Chutney, dann hatten wir einen kalten Pilzsalat, dann hatten wir einen Pilzmus, dann hatten wir ein Nackenkotelett, Petersilienöl und noch irgendeine Jus dazu. Das weiß ich nicht mehr. Verstehe ich hier nicht das Gericht gerade. Das ist ein Munchie-Punch. Das ist von allem so ein bisschen und nichts richtig.
Nichts richtig.
Und das ist Mayonnaise. Das ist überall diese, und da, wir machen es auch, ne? Also deshalb, ich darf kulinarisch Kritik üben und wir machen es natürlich auch, weil die Leute es mögen, ist dieses diesen Kampfshot auf Essen. Also das ist so, wo ich sage, boah, Alter, was ist denn los mit euch?
Jetzt gerade ist doch der hier angesagt, oder nicht?
Du bist aber so 80er, ey. dagegen bin ich ja Hipster.
Podcast-Freunde, die Leute hören nur, die sehen nicht.
Sie hat gerade kreisförmige Bewegungen auf dem Teller gemacht, um so eine Art Spirale anzubringen.
Und dann, ich mach das nicht.
Nee, ist mir schon
und
klar.
Und da kommt die Soße?
Die wird die Soße da reingegossen. Ja, also es gibt Kollegen hier in Hamburg, neulich erst gesehen in der Story.
In der Story? Warst du schon mal bei uns zum Essen?
Nein.
Warum nicht? Du warst noch nie in der Bullerei essen.
Mm-mm. Warum nicht?
Ich weiß es nicht. Mein Freund ist öfter mal hier, so im beruflichen Kontext und so.
Was
aber
macht der?
Der arbeitet in der Schifffahrt bei Maersk.
Okay. Aber der könnte sich das leisten.
Maersk ist doch das, was auf jedem auf jeden Container eigentlich steht.
Ist
der,
Erbe oder Mitarbeiter?
Nee, kein Erbe. Erbe oder Mitarbeiter?
Maersk jetzt erst.
Ich weiß nicht warum. Ich habe schon super viel gehört. Richtig, also nur Gutes tatsächlich. Über die Bullerei, über das Essen, über die Atmosphäre. Und ich habe es mir immer mal vorgenommen, aber ich habe.
Du warst noch nicht mal drin.
Einmal bei dem All Hands on Deck Konzert.
Ja gut, dann tut es mir auch nicht leid, dass ich dich vorhin nicht gekannt habe. Dann bin ich auch eigen. Ja, dann bin ich
Punkt,
auch
das ist ein
dann bin ich bin vielleicht in die Jahre gekommen, aber ich bin eine schöne Braut.
Steht jetzt 1-1. Ja, genau,
wie lange bist du jetzt schon in Hamburg?
5 Jahre ungefähr.
So lang. Du hast ja davor auf dem Klimansland bei Finn Kliman gekocht. Hattest dort auch deine YouTube-Fernsehsendung.
Genau.
Wie geschrieben wird, endlich mal eine andere Fernsehsendung. Kochsendung. Was hat die so anders gemacht?
Naja, was hat die so anders gemacht? Erstmal was von den Öffentlich-Rechtlichen Funk für das, YouTube, ne? Produziert. Das war schon mal anders genug, dass die Öffentlich-Rechtlichen sowas mal getraut haben und gesagt haben, okay, ey, wir produzieren jetzt mal Content für YouTube. Das war ja eine komplett neue Welt. Und dann haben wir das Rad jetzt nicht unbedingt neu erfunden, aber ich konnte halt einfach richtig viel Quatsch machen. Wir haben die ganzen Fehler, Versprecher fallen lassen, umkippen. Also wir haben das Klimansland schon so ein bisschen als Kochsendung dargestellt. Irgendwie, aber nicht inszeniert, sondern weil das zu meinem Wesen halt einfach gepasst hat irgendwie. Und wir sind rausgefahren, haben Produzenten besucht, uns die Produkte abgeholt. Ich habe selber Büffelmozzarella gemacht, ein Reh geschlachtet oder ein Reh zerlegt und halt die Zuschauer immer mitgenommen.
Du hast ein Reh geschlachtet?
Nee, ich habe das zerlegt, ich habe mich ja korrigiert.
Entschuldigung.
Also wir hatten Jäger zu Besuch, genau, wir hatten, das war halt eine Sendung für hauptsächlich Jugendliche und haben denen halt gezeigt, wo die Produkte herkommen. Und dann haben wir im Klimansland so ein kleines Studio gehabt. Und ich hatte nicht mal fließend Wasser da in dem Studio. Das war wirklich, ich hatte so einen Campingkocher und irgendwann nach einem Jahr kam da nochmal ein Herd dazu. Und dann habe ich da, also einen Ofen meine ich, und dann habe ich da halt so ein bisschen gekocht. Und es war super witzig. Wir hatten immer ein paar Gäste am Start aus...
Bitte, Tim? Achso, nee, das wolltest du Frage stellen.
Ja, aber nur wenn ich einarme, unterbreche ich noch nicht. Deshalb wirkt das immer so.
Nein, gar nicht.
Genau, und das war eine richtig schöne Zeit, das war eine super witzige Sendung. Klimansland war natürlich zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen, bisschen anders. Und es hat einfach super Spaß gemacht, sich da in diesem Umfeld zu bewegen. Das war halt ein riesen Spielplatz für Erwachsene. Du kannst da tun und lassen, was du willst. Da gibt's ja gar keine Regeln. Du kannst kreativ sein, du kannst... Da passieren so viele Sachen, das ist einfach ein krasser Ort gewesen zu dem Zeitpunkt. Ist es auch immer noch.
Du in 20 Jahren, rückblickend...
Ja.
Was willst du nicht gemacht haben?
Keine Ahnung. Kann ich dir jetzt so gar nicht sagen.
Wo siehst du
dich? Wurde ich noch nie gefragt. Habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Das ist das Besondere an mir. Ich bin der First Mover.
Ja, aber du hast es immer noch nicht verstanden, dass man im Podcast im Mikrofon spricht. Ja,
Entschuldigung. Das ist besser so.
Deutlich besser, ja. Mit Kopfhörer.
Wo willst du in 20 Jahren denn sein?
Gott, du hast diese Frage richtig gestellt.
Ja.
Wo sehen Sie sich in 20 Jahren?
Also ich habe
dich intelligenter gestellt. Wenn ich aber nicht auf den Nährboden treffe, wo diese Frage ankommt, dann muss ich halt wieder im Klischee umformulieren.
Ich habe natürlich den angesagtesten Laden in der Schanze.
Mhm. Das kann passieren, weil ich höre in 14 Jahren auf.
Siehste?
In 14?
Ja. Also ist die Bullerei vorbei. Ja, ist die Bullerei vorbei.
Ach so. Okay, krass, gut zu wissen.
Was da wohl dann reinkommt. Entschuldigung, was da wohl reinkommt, was die Leute da hinter den Fliesen finden?
Da kommt ein richtig schönes Einkaufszentrum hin oder eine Großbau-Neubauanlage oder
ein Autohaus.
Eine Elektroaufladestation oder irgendeinen anderen Scheiß. Nichts Relevantes.
Ja, und dann kannst du jetzt mal aufhören mit dem Scheiß.
Entschuldigung.
Sehr gut.
Revanche.
Sehr gut. Dummes Schwein.
Ja, ich glaube, viel weiter plane ich nicht. Sowieso nie. Kannst du ja eh nicht wissen. Wo sieht man sich in 20 Jahren? I don't know.
Hättest du vor 10 Jahren gedacht, dass du sowas wie den Salz 2 machst?
Niemals.
Siehst du?
Niemals. Ich hätte auch nie gedacht, vor 10 Jahren, dass ich irgendwann mal bei der Küchenschlacht bin oder eine eigene Kochsendung habe. Oder
bedeutet dir das was? Und wenn ja, was?
Bei Tim Mälzer im Podcast sitze.
Erzähl mal.
Ob mir das was bedeutet? Ja. Ich finde es schon cool. Ich muss sagen, ich bin schon stolz drauf, dass ich das so erreicht habe und das so alles unter einen Hut bekomme und ich habe neben dem Kochen, was ich schon immer dachte, was mir sehr viel Spaß macht, dann in dem Sterneladen gemerkt habe, dass es mir doch nicht so viel Spaß macht und das mir sehr viel Leidenschaft genommen hat, noch eine sehr, sehr große Leidenschaft vor der Kamera gefunden, weil es mir einfach extrem viel Spaß macht. Mhm. Und es bedeutet mir schon viel, also gut anzukommen, gemocht zu werden, einen guten Job zu machen. Mhm. Das ist erfüllend. Mhm. Finde ich.
Ja, finde ich gut.
Toll, finde ich auch.
Ist sehr gut.
Finde ich auch sehr gut. Und hast du Fernsehformate im Köcher? Oder also hast du Bock, selbst noch was zum Neues zu machen? Weil du hast ja wirklich unglaublich viele Fernsehformate schon gehabt. Also schon 5 oder 6 unterschiedliche Dinge. Das ist ja nicht wenig.
Nee, das stimmt. Aber es war noch nichts so richtig dabei, was weitergegangen ist. Also ich habe auch hier Zora kocht's einfach in Uelzen, was wir dann mit dem Gärtner gedreht haben. Das waren einmal 10 Folgen.
Wie heißt das?
Zora kocht's einfach.
Ach so. Kocht in Uelzen, habe ich gerade.
Genau, ich habe. Wir waren bei dem Gärtner in Uelzen.
Da würde ich mal sagen,
Zora kocht in Uelzen.
Zora kocht in Uelzen. Irgendwie, das ist so, okay. Hätte ich über den Titel nochmal nachgedacht, grundsätzlich.
Vielleicht hätte es dann daran gelegen.
Da ist vielleicht das Interessenfenster doch zu klein gemauert worden.
Und es war immer so, dass die Quoten gut waren, aber sie waren nie herausragend. Und deswegen hat es nie, gibt es jetzt keine Sendung, die immer weiterlief. Hm. Und jetzt mache ich dieses Jahr noch ZDF Besseresser, das Duell. Das lief letztes Jahr mit Nelson und das wird dieses Jahr mit mir als Moderatorin stattfinden.
Zum ersten Mal?
Ja. Und dann habe ich noch die Schmeckt immer
Sendung. Warum hat Nelson das nicht gut gemacht?
Kann ich so gar nicht sagen. Sie haben mich angefragt und sie wollten was anderes ausprobieren, gucken, wie es ist mit einer weiblichen Moderatorin und.
So Altersrassismus ist das.
Das glaube ich in dem Fall weniger.
Nein, aber das ist Altersrassismus mit einer weiblichen Moderatorin, nicht also weil glaube, du kompetent bist.
Ich glaube, das ist eher so.
Ich ziehe das immer überzogen. Das ist
seit und. Es hat funktioniert, aber eben auch nicht gut genug. Sie finden das Konzept aber der Sendung trotzdem gut und wollen es jetzt weiterführen und probieren jetzt einfach einzelne Stellschrauben zu verändern. Und eine davon war die Moderation. Und Schmeckt immer ist eine Sendung, die ich mit Theresa Knipschild, Konditormeisterin im NDR habe. Die läuft jetzt in der 2. Staffel.
Warum noch einen Kaffee, wenn du so viel zu tun hast? Weil wenn es funktioniert, rein wirtschaftlich wirst du es nicht mehr brauchen.
Nee, sowieso nicht. Rein wirtschaftlich bringt mir das Kaffee gar nichts.
Okay, ist bei mir anders. Also ich kann auch von der Bollerei leben. Ne?
Ah,
also
ja.
Das ist jetzt kein Hobby, das ich da betreibe.
Nee, ich nicht. Also ich kann nicht von dem Kaffee leben. Wir sind ja auch noch zu dritt. Mhm. Dafür ist es einfach zu klein. Deswegen haben wir jetzt auch noch das andere Projekt dazugenommen. Mhm. In der Hoffnung, dass das irgendwann mal ein bisschen größer wird. Aber ich lebe tatsächlich nur von Funk und Fernsehen. Ja. Genau. Und warum noch der Laden dazu? Keine Ahnung. Irgendwie, Fernsehen mache ich jetzt so seit 5 Jahren oder so. Und es ist immer so, die ZuschauerInnen wollen natürlich auch irgendwo hingehen. So, wo bist du zu Hause als Koch, als Köchin? Ne? Du
also
bist
ist ja ein Kaffee Katzenberger.
Nur besser.
Das gibt es ja auch nicht mehr, oder?
Ja, weiß nicht.
Glaube ich nicht. Ja?
Und irgendwie, ne, war es immer voll oft so, ja, können wir bei dir drehen, können wir bei dir vorbeikommen, wo machen wir Interviews, ich komme zu dir in den Laden, weiß nicht, ich habe irgendwie so ein Zuhause für mich gebraucht und das hatte ich bis dahin irgendwie nicht. Und wie gesagt, ich habe nicht so viel Berufserfahrung und habe mir mit dem Café genau das zugetraut, von dem ich glaube, dass es gut funktionieren kann und so war es dann auch. Und jetzt habe ich so ein kleines Zuhause mir irgendwie geschaffen.
Lustigerweise habe ich genau den Anti-Move. Das ist ja, jetzt kannst du überall drehen, nur nicht bei mir zu Hause, also nicht in der Bollerei.
Wir drehen auch nicht
also
bei uns
ganz,
im Café.
Ganz wenig.
Aber ab und an.
Ja, aber nicht im Kontext. Also das ist wirklich so ganz, ganz seltene Momente, wo ich sage, ja.
Okay, die Frage wäre aber, ich glaube, es wäre viel interessanter zu wissen, wie wäre es vor 8 Jahren gewesen, als du es zum Beispiel gebraucht hättest, weil du einfach noch an deiner Marke und an deiner Präsenz hättest arbeiten müssen. Hättest du da... Heute kannst du den Luxus rausnehmen zu sagen, nein.
Nee, ich hatte ja schon die Erfahrung durch Weiße Haus etc. Also das ist ja mein Comeback. Also mein Comeback.
Ein
Comeback mit 40. ist ja die Bullerei.
Ist von deiner,
muss ich da
ist aus deiner Erfahrung raus, Herr Tim,
ja. Herr Tim?
Herr Tim? Herr Tim, aus deiner Erfahrung raus, so jemand wie Zora, glaubst du, das kann im Fernsehen richtig klappen? So vom Typ her. Ich meine, so eine Victoria Fuchs ist ja auch eine, die eher ein Maul-bis-Jähri-Show hat und das kommt gut an.
Ja, aber die will ja keiner sehen.
Nee, das stimmt ja nicht.
So frech, die Frau, ey.
Das stimmt ja einfach nicht. So.
Ich glaube, sie will jeder sehen. Sie nimmt sich nur, also sie hat sich einfach für den anderen Weg entschieden.
Ja, muss man übrigens.
Für was?
Nee, sie will nicht so viel TV machen. Nicht so viel TV, sonst würde sie schon längst hier.
Oh, ihr quält ihr mich wirklich.
Ist doch gut,
Tim,
oder?
Tim kennt die ganzen Insider. Was, in welcher Welt lebt ihr eigentlich?
Hört auf damit. Also bitte. Jemand, der.
Das schneiden wir.
Jetzt erzähl.
Nein.
Das will ich hören.
Nein, ich kann euch doch jetzt nicht die ganze Welt erklären. Ihr glaubt doch nicht wirklich an den ganzen Scheiß, den ihr euch von morgens bis abends mantraartig vorlabert. Was ist denn los mit? Also, jetzt werde ich. Also
sie
jetzt,
mir doch erzählt.
Okay. Na dann. Das ist genauso wie mein Vater, der sagt, naja, das stand in der Zeitung oder im Internet. Dann muss das wohl stimmen. Oh. Vicky, hör auf mit dem Scheiß. Nein, grundsätzlich ist es so, es nervt wahnsinnig lang, es nervt brutal. So, das ist im Sinne von die reine Reduktion auf das, auf die Geschlechtlichkeit. Und es gibt einen Verdrängungswettbewerb in bestimmten Bereichen. So in der professionellen Küche, ja, da ist ein klares Patriarch irgendwie unterwegs und da ist eine gesamt sehr testosterongesteuerte Atmosphäre, wo 100% muss sich das ändern. Gibt nur nichts, also wird sich nicht ändern, liegt aber nicht mehr an der Bereitschaft, sich zu verändern. Das liegt daran, dass das einfach nicht auf Interesse stößt. Liegt einfach am nicht vorhandenen Material, wie du es so schön formuliert hast. Naja. Einem Menschenmaterial. Und bei dem anderen Fernsehen hat mit Kochen überhaupt nichts zu tun. Das sehen wir an Steffen Hensler. Es hat was mit Unterhaltung zu tun. So, kannst du unterhalten? Es ist kein Infokanal, sondern es ist ein Entertainment-Format. Leute gucken Fernsehen, um sich zu informieren und unterhalten zu lassen gleichermaßen. Und wenn man das als Fähigkeit hat, ist das egal, ob du im Sitzen oder im Stehen pinkelst. Wir haben großartige Entertainerinnen und wir haben großartige Entertainer. Wir haben Humor inzwischen auf der weiblichen Ebene, der jahrelang in Deutschland nicht so da war, weil sich da eben auch die Comedy-Szene sehr maskulin, sehr testosteronmäßig überhaupt erstmal da den Zugang verwehrt hat. Aber da haben wir jetzt großartige Vertreterinnen. Großartig. Also wirklich richtig, richtig krachend lustig. Und warum sage ich das? Weil ich sie lustig finde. Und nicht, weil ich sie lustig finden muss. Mhm. Und sind sie jetzt lustig, weil sie Frauen sind? Nein, die sind einfach brutal lustig. Die sind hart, die sind edgy, die bedienen meinen Humor. Nicht, weil ich meinen männlichen Humor, sondern meinen Humor. Und das ist das, was auch mal. Und natürlich sind wir dankbar gerade, und das meine ich wirklich so, gerade uns Männer in dieser Fernsehkochwelt, wenn man die dann als solche titulieren will, das ist so viel geiler, wenn auch Frauen dabei sind. Aber irgendwann ist ja gut. Irgendwann haben wir jeden Pimmelvergleich dieser Welt wirklich gemacht. Irgendwann wissen wir darum, irgendwann ist es so und das ist, wir lechzen danach. Ich lechze auch bei Kitchen Impossible danach. Das Einzige heute wird, und das meinte ich eben gerade, ich habe mir von den einen Joke wirklich, oder ich wollte dich kurz anpuppen, den habe ich mir geschenkt, weil ich weiß, im Anschluss an diesen Podcast, warum ist er sie denn so hart angegangen? Habe ich nicht.
Du mich?
Ja, habe ich nicht, aber ich bin ja angegangen wie jeden anderen auch. Weißt du, was ich meine? Und es wird in diesem Gespräch.
Heute hier?
Ja, aber das ist eben das.
Meinst du jetzt, hättest du den Spruch gesagt oder so oder so?
Wäre ein Mann vor mir gewesen, hätte ich den Spruch gesagt und der hätte dieselbe Bedeutung gehabt. Der hatte nichts mit einer Geschlechtlichkeit zu tun. Nur, da hatte ich auf einmal jetzt die Hörerin im Ohr, die an der Stelle sagt, ja, aber so. Wie redet denn mit der? Ja, ich rede mit ihr wie mit einem Kollegen. Innen.
So. Das war ganz... Innen.
Cringe. KollegenInnen.
Aber welchen Spruch hättest du denn?
Das weiß ich nicht. Es ist mir nur gerade aufgefallen, weil...
Das hat mich natürlich jetzt interessiert.
Das ist so, das ist wie in bestimmten Bereichen. Guck mal, wir haben Lea Linster, wir haben Cornelia Poletto, wir haben, wer ist die Verrückte aus Wien?
Molcho.
Die kommt gar nicht aus Wien.
Haya Molcho. So, da muss man aufpassen, wie man zurückschießt. Das muss man in der Wirkung als Mann, damit du ihm nicht als männliches Arschloch rüberkommst. Aber in dem Moment ist es einfach nur ein Kollege, der mit mir einen Wettstreit hat bei Kitchen. Und da ist die Form der Kritik eine komplett andere.
Okay.
Also wenn man sagt, das ist aber ein arrogantes Arschloch,
dann würde ich sagen, ja, das unterschreibe ich dir seit 8 Staffeln, seit 9 Staffeln. In der Sendung bin ich ein arrogantes Arschloch.
Ich habe eine ganz, ganz tolle Köchin, die du eben vielleicht noch hättest mit aufsehen können, es sei denn, du kennst sie nicht, kennengelernt, hier beim Rolling Pin. Rebecca Klopert, kennst du die, Tim?
Nein.
Hast du schon mal gehört? Eine Schweizerin macht Fine Dining in einem 60-Seelendorf und zwar nur mit allem, was auf der Wiese ist. Und die hat so viel, weiß nicht, ob man Pfeffer im Hintern noch sagen kann. Was ist los, Tim?
Nicht.
Geht's dir gut?
Er weint.
Ja. Ja. Das wollte ich nur noch mal sagen. Also es gibt auch ein paar tolle Köchinnen, lieber Tim Melzer.
Da freue ich mich drauf. Bin ich mal gespannt, kannst du ja mal einladen.
Ja, Jeremy Fragrance hatte ich überlegt. Was hältst du denn davon?
Ist das dein Ernst?
Ja, als Gast hier, als Kontroverse, um ihn einfach mal auf den Pott zu setzen.
Digga, das ist eine Person, jede Sekunde Aufmerksamkeit ist zu viel.
Ja, danke, ich bin voll in deinem Team.
Und deshalb ignoriere den einfach, weil dann erweitert, das ist wie eine Nicht-Wiederholung bestimmter Begriffe, die man nicht mehr macht in Diskussionen, auch nicht um seinen Argumenten nach. Aber nein, was ein Idiot. Ich kann hier 5 bumsen gleichzeitig.
Ja,
Digi. Vollversagen auch auf der Bühne.
Das ist ein Zitat, das hast du jetzt nicht du gesagt, ne?
Nein, das hat Jeremy bei den OMR-Tagen gesagt.
Ich finde es ganz interessant, eigentlich euch beiden manchmal einfach nur so zu gucken.
OMR-Tage hört sich
nicht. Nein, Jeremy Frackens nicht. Also es gibt Leute, die will ich nicht mehr in der Nähe meines Dunstapparates haben. Also nein. Und zwar einfach nur, weil es einfach businessmäßig super. Aber einfach gelebte Dummheit auf 2 Beinen. Und ich bin mir sicher, das ist der neue Wendler.
Meinst du?
Ja, auf sich.
Meinst
ja.
du?
Ja, ja. Also jeder, der in irgendeinem...
Schade, wollte ich auch einladen, den Wendler.
Den Wendler?
Ja, der Wendler wäre auch mal lustig.
Nee, aber wirklich, nein. Ich frage mich, wie bist du irre? Bist du vollkommen irre?
Ja, ist ja gut.
Nee, ist nicht gut. Also das ist so eine Ebene. Es gibt Leute, mit denen streite ich mich gerne, weil sie eine gute andere Meinung haben. Aber das ist dumm. Das ist richtig dumm.
Aber hast du ihn mal persönlich kennengelernt oder bekommst
Nein, aber
du ihn
natürlich
nur mit?
Natürlich kommst du ihn ja gar nicht drum herum. Und das Schlimmste, das ist ein Grund für mich, mit Öffentlichkeit aufzuhören, weil wenn ich ein Teil dessen bin, was Öffentlichkeit in Zukunft ist, will ich mit dem Scheiß nichts mehr zu tun haben. Das schwöre ich dir. Das ist so, da schäme ich mich wirklich dafür, dass auch nur jemand glaubt, dass ich überhaupt sowas mache, dass ich ja auch berühmt bin, weil der ist auch berühmt. So, also das ist schlimm. Oder da schäme ich mich überhaupt, irgendwas zu sein, was einen Penis hat. Und das tue ich nicht oft.
Übrigens wurde mir gesagt, wir sollen jetzt immer mal erwähnen, dass es diesen Podcast auch bei RTL Plus Musik zu hören gibt.
Dann mach das so.
Das mache ich ja gerade. Also dieser Podcast auf allen gängigen Plattformen und bei
RTL Plus.
Warum sagst du, wir sollen das sagen, wenn ich das sagen soll?
Wir.
Sag du das doch.
Wir.
Sag das doch.
Ich wollte, hab gedacht, du machst
den Podcast
weiter.
Gibt's auf allen Plattformen auch bei?
RTL Plus Musik.
Gut.
Siehst du, so einfach ist das.
So, aber jetzt mal lang genug von nichts gesprochen, wieder zurück zu dir. Schön, dass du da warst.
Ja.
Hat mich sehr gefreut.
Wirklich, toll. Da gibt's noch sehr viel Nachholbedarf, das kann ich dir sagen. Eine Sache, die ich wirklich immer nicht begreife, ist so, was für ein Bild habt ihr im Kopf? Da komme ich nicht ran. Die jungen Leute, die wirklich so sagen, was stellen die sich von der Zukunft vor? Deshalb war so die Frage, was willst du in 20 Jahren vielleicht nicht gemacht haben?
Ja, ich weiß nicht. Ich bin jetzt schon echt eine Weile selbstständig und ich habe, sowas wird man bei Vorstellungsgesprächen oder so gefragt. Ich habe für mich keinen 20-Jahres-Plan aufgestellt.
Aber du bist ja Unternehmer, du trittst ja mit was rein. Ist es nur Geld verdienen?
Genau. Nee, ich will ein gutes Leben führen auf jeden Fall. Aber
also Geld verdienen.
Das tue ich schon, genau.
Ja.
Und ich möchte weiterhin einfach schöne Dinge erleben. Wo ich mich dann konkret sehe, kann ich gar nicht sagen. Ich würde, glaube ich, sehr gerne in Hamburg bleiben. Ich hätte gerne Familie.
Beste Stadt der Welt.
Und
kein schlechter
ich,
Gedanke.
Wäre weiterhin gerne in Zukunft eine erfolgreiche Unternehmerin. Das sehe ich schon.
Toll. Das klang jetzt blöd, aber meine ich wirklich so. Vielen Dank, dass du da warst und danke.
Ich habe auch zu danken. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Und vor allem, Leute, testet das Blattgold auf dem Schulterblatt. Jeder Gast ist willkommen und bald dann auch zu essen, ne?
Hoffentlich.
Also in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in spätestens 2 Wochen wieder. Dann ist bei uns zu Gast, verrate ich nicht. Bis dahin, Tim, danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, ich muss los.
Es hat richtig viel Spaß gemacht. Was machst du jetzt noch?
Ach, das weiß ich nicht.
Ich muss los.
Eine Überraschung wartet auf mich. Ich weiß
wirklich?
Nicht, was.
Ja. Oh, schön, dann lass dich überraschen.
Tschüss.
Ja,
tschüss.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt gemacht. Digga, Mucke, schicke Mucke, oh, wie gut das schmeckt. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.